Willkommen zu Liedkultur, Ausgabe Nummer 8. Heute mit dem Thema stringente Sprachen. Und bei mir sitzen Würfel. Hallo Würfel.
Schönen guten Abend.
Und Felix.
Hallo.
Ja, hallo. Jetzt müssen wir erstmal sagen, wer ihr seid. Also mich kennt man ja schon. Würfel, fang mal an.
Ja, wer bin ich? Also ich bin 46 Jahre alt, bin von Beruf freiberuflicher Programmierer. Und Sprachen sind eher mein Hobby. Habe mich also schon, seitdem ich zur Schule gehe, damit beschäftigt. Und ich mache so ein bisschen beim Chaos Computer Club, ein bisschen in der Seabase in Berlin und ein wenig bei der Piratenpartei.
Aha. Ja, und was für Sprachen sprichst du so?
Ja, also meine Muttersprache ist das Hochdeutsche, obwohl ich in dem niederdeutschen Sprachgebiet aufgewachsen bin, aber zu einer Zeit, wo man das in den Städten schon nicht mehr sprach. Damit habe ich dann nur so ein bisschen Kontakt in der Grundschule bekommen, weil das da Pflicht ist, dass man das einmal irgendwie durchnimmt. Aber da hat man dann mal so drei Gedichte gelesen und dann hat es sich das. Ich spreche das auch nicht wirklich richtig, das Niederdeutsche. Kann zur Not mal ein Gedicht vorlesen, aber das klingt dann immer etwas holprig. Ja, und dann habe ich in der Schule Englisch, Latein, Französisch und Russisch gelernt und nebenbei habe ich in der Volkshochschule ein bisschen Spanisch gemacht.
Mhm.
Dann an der Universität, ich habe Medizin studiert und ich wollte die Uni nicht so ganz ohne Sprache verlassen, aber das, was so angeboten wurde, das fügte sich immer nicht so recht in den Stundenplan ein. Also mal ein Semester konnte man teilnehmen, dann ein Semester nicht, aber wenn man auf dem universitären Niveau eine Fremdsprache lernt und hat dann Semester nicht teilgenommen, dann kann man da im dritten Semester eigentlich nicht mehr einsteigen. Und da habe ich mich dann nach einigen Semester einen erfolglosen Versuchen, irgendwie was zu finden, was da wirklich passt, entschlossen, eine tote Sprache zu lernen. Und Latein hatte ich ja schon. Es wurde angeboten, so Sanskrit, Altgriechisch und Althebräisch. Und Sanskrit und Altgriechisch, die sind doch recht schwierig. Das macht man eigentlich nicht so nebenbei. Da müsste man sich mal so 3-4 Semester voll drauf konzentrieren, wenn man das wirklich lernen will. Und das Althebräische gilt ja als recht einfach unter diesen Sprachen. Ist es auch, muss man schon sagen. Und manchmal von den klassischen Sprachen sagt man ja so, die, wenn man, also das Latein, das wäre so ein Marsch, wenn man das mit der Musik vergleicht, das Altgriechische ein Walzer und das Althebräische eine Bauernpolka. Also von der Folge her. Und das habe ich dann gemacht und dann danach habe ich eine Zeit lang nichts gemacht, bis ich dann mein Englisch mal wieder aufgefrischt habe in einem Sprachkurs auf Malta. Und bei der Gelegenheit bin ich dann so ein bisschen mit dem Maltesischen in Kontakt gekommen. Und die 3 Wochen, die ich dann da war, habe ich mich auch damit so ein bisschen beschäftigt. Immer mal abends Leute getroffen und im Chat gequatscht. Das ist mir dann auch leicht gefallen, nur durch meine Grundkenntnisse aus dem Altebräischen. Sonst lernt man das nicht so schnell, aber das ist dann so eben auch praktisch ein arabischer Dialekt, der viele Ähnlichkeiten aufweist. Und dann geht das schon.
Ihr möchtet ja mal wissen, wie man Deutsch einordnet auf dieser blumigen Skala der Sprachen. Damit der Polka und so, was du gerade erzählst.
Ja, ich weiß nicht, der Deutsche ist wahrscheinlich ein Ländler, oder? Wo man so durch die Gegend hopst.
Ja, ja.
Habe dann nach dem Maltesischen beschlossen, ein wenig Italienisch zu lernen. Das hat mich so vor allem interessiert, weil mich so italienische Opern interessieren und da versteht man oftmals den Text nicht so richtig. Die sind ja auch nicht so anspruchsvoll, die Texte in den Opern. Da geht es ja meist um einfache Dinge wie Liebe, Leben, Sterben, Erpressung, Entführung oder so. Aber das ist schön, wenn man da so ein bisschen einen Einblick bekommt. Das habe ich mit Hilfe einer DVD so ein bisschen reingeschnuppert. Das ist auch das, was ich sicherlich am wenigsten intensiv betrieben habe. Aber bei dem Versuch, Italienisch zu sprechen, und habe ich dann Esperantisten getroffen, die mich da eingeladen haben, und so habe ich dann Esperanto gelernt. Über das Esperanto bin ich dann ein wenig mit Tokipona in Berührung gekommen und habe mich damit befasst. Ja, und dann ein Bekannter, der Esperantist, hat mir dann mal so ganz vielsprachige Weihnachtsgrüße geschickt. Und da war eine Sprache, die ich so gar nicht entziffern konnte. Da habe ich so ein bisschen recherchiert und das war Baskisch. Und so seit anderthalb Jahren beschäftige ich mich also auch ein wenig mit Baskisch und so seit einem halben Jahr auch intensiver. Und bei dem Versuch, eine spezielle grammatikalische Konstruktion im Baskischen im Internet zu recherchieren, bin ich auf das Navi gestoßen, also die Sprache aus dem Film Pandora, und habe mir das mal ein bisschen angesehen. Das ist ja extra für den Film entwickelt worden und da habe ich dann mal so reingeguckt ein wenig. Mhm. Also ich kann wahrscheinlich noch so 2-3 mehr, aber die nicht so richtig.
Ja, na, das ist ja schon mal ganz gut. Da gibt es ja schon mal genug Gesprächsthema. Also über Baskisch können wir sprechen, über Esperanto sowieso, das ist ja geplant. Und Navi werden wir dann auch erwähnen. Ja, Felix.
Ja, ich bin 28 Jahre alt und spreche nicht so viele Sprachen wie Thomas, aber auch ein paar. Also ich habe in der Schule damals Deutsch natürlich gelernt, Englisch auch und Französisch. Und dann kam irgendwann eine Lateinarbeitsgemeinschaft, die ich auch noch eingepackt habe. Und dann dachte ich mir, es müssen noch mehr Sprachen interessant sein. Und dachte mir, meine Eltern sprechen Russisch, also haben sie auch in der Schule gelernt. Das wäre auch mal eine Sprache, die sich lohnt. Habe angefangen, das zu lernen, Russisch. Kam da aber zunächst nicht so weit, weil ich auf Esperanto gestoßen bin, über die Musikgruppe Freundeskreis. Und Esperanto gelernt habe, zunächst per E-Mail und dann auch auf Treffen. Das vertieft und ich fand irgendwie Esperanto sehr interessant und habe auch über Esperanto ein paar Polen kennengelernt, die mich nach Polen eingeladen haben. Und dann dachte ich mir, naja, wenn ich nach Polen fahre, wäre es spannend, mal ein bisschen Polnisch zu können, um da nicht verloren zu gehen, und habe mir also ein Buch ausgeliehen, Polnisch für Anfänger, und das dann in einem halben Jahr so durchgearbeitet und konnte dann auch schon ganz gut Polnisch, war dann auf dem Sprachkurs und hatte Lust bekommen, mehr zu sprechen, mehr Polnisch zu sprechen auch, war dann in Polen. Dann dachte ich mir, naja, gut, Polnisch kann ich jetzt einigermaßen, kann ich wieder Russisch anfangen. Das war keine so gute Idee, weil ich Russisch und Polnisch ein bisschen gemischt habe, aber an sich geht das auch und mehr Sprachen kann ich dann auch schon gar nicht, außer Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch und Russisch und Esperanto.
Naja, Polnisch und Russisch sind ja dann auch schon mal was wert.
Ja.
Ja, das muss ich gleich mal hier in die Tabelle mit eintragen. Jetzt ist die natürlich weg. Ah doch, da schreibt jemand anders. Sehr schön. Ich mache gerade zu viel auf einmal. Also jetzt wird wieder über das Pfeifen gemeckert. Dann muss ich auch nochmal dran. Vielleicht, ich versuche es nochmal auf Batteriebetrieb umzuschalten, aber das pfeift dann anders. Das ist auch nichts. Das andere Pfeifen ist irgendwie angenehmer. Ja, naja. Ja, gut, dann haben wir schon mal ein paar Sprachen zusammen. Achso, ich selber, gut, ich spreche, dann sage ich immer, das steht in der Wikipedia. Ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren. Das liegt daran, dass ich eine ganze Menge Sprachen auch gelernt habe und dann auch teilweise wieder verlernt habe. Ich habe zum Beispiel auch mal Russisch gelernt, aber nachdem ich das nicht richtig gepflegt habe, ist das völlig weg. Also ich kann zwar noch ein bisschen Russisch lesen, am besten mit einem Wörterbuch, aber mich jetzt auf Russisch zu unterhalten, schwer, schaffe ich nicht. Und insbesondere ist auch das Hörverständnis nicht wirklich da. Das ist also auch nochmal ein Problem. Also von daher, Russisch ist nicht mehr so richtig da. Also ich habe, glaube ich, mehr Sprachen vergessen, als ich gelernt habe. Aber ich habe natürlich die üblichen, sowieso die romanischen Sprachen, habe ich eigentlich alle gelernt. Also Portugiesisch kann ich nicht so gut und Rätoromanisch fast gar nicht und auch Rumänisch kann ich nicht so gut, aber Italienisch und Französisch, Okzitanisch, Katalanisch sind ganz gut. Baskisch habe ich auch gelernt. Gut, das steht dann auch in der Wikipedia. Und Esperanto habe ich natürlich auch schon relativ früh gelernt. Das war auch mit einer der ersten Sprachen, die ich so gelernt habe. Nachdem ich dann schon Englisch und Latein halt im Gymnasium hatte, habe ich dann eben auch nochmal Esperanto gemacht. Und das hat mich dann so begeistert, dass ich dann gleich noch ein paar andere Sprachen mehr gelernt habe. Ja, gut. Man ist immer noch Ja, also es gibt hier noch andere Anregungen, über was wir sprechen sollten, aber vielleicht bleiben wir erstmal bei dem Thema Sprachen und Sprachenlernen. Wie ist das denn mit dem Sprachenlernen? Da wollte ich ja ein paar Tipps hier geben. Wie lernt man denn am besten eine Sprache? Du hast ja jetzt gerade Baskisch gelernt, da kannst du doch gleich nochmal Würfel sagen, wie das so bei dir abgelaufen ist und wie man es am besten macht.
Ja, ich glaube, erst verschafft man sich mal einen Überblick, was die Sprache überhaupt für Anforderungen an einen stellt. Nur ob das jetzt eine Sprache ist, die besonders großen Wortschatz oder eine komplizierte Schrift hat oder eine komplizierte Grammatik, und dann kann man sich dann irgendwie rantasten. Also Baskisch hat sozusagen eine einfache Schrift, das sind also ganz normale und auch praktisch entsprechende Aussprache geschriebene lateinische Buchstaben. Da sind eigentlich keine größeren Anforderungen eingestellt. Es ist auch nicht wirklich so richtig schwierig auszusprechen. Also für Deutsche kommt es einem sogar ein bisschen entgegen. Also man spricht dann also schneller, viel baskischer, als wenn das Spanier machen. Mhm. Aber die Wörter, weil sie sogenannte isolierte Sprache ist, die mit anderen Sprachen nicht verwandt ist, gibt es also praktisch das gesamte Vokabular, vor allem von allen so grundlegenden Dingen, ist völlig neu. Und man erkennt da auch nichts wieder. Und wenn die denn mal so ein Lehnwort haben, ist das oft dermaßen verunstaltet, dass man als Anfänger das auch nicht erkennt. Das merkt man erst so nach einer gewissen Zeit, dass das dann auf welchen Umwegen das dann dahin gelangt ist. Und da muss man also sehr viele Vokabeln lernen. Das ist das, was mir auch bei Sprachen immer am schwersten fällt. Also Grammatik kann ich mir immer sehr gut merken, aber bei so Vokabeln, da braucht man immer so ein bisschen. Ich mache da gerne Übersetzungen, um mir das zu merken. Also ich nehme mir Texte vor, die ich also aus der Sprache oder in die Sprache übersetze, und das mal so miteinander, dann verknüpft man das am besten miteinander. Ich suche mir da auch gerne Liedtexte raus, da gibt es ja immer reichlich von im Internet, oder kleine Gedichte, dass man sich nicht gleich so übernimmt am Anfang mit großen Texten und übersetze die dann ins Deutsche oder nach Esperanto oder so, und dann kann ich mir das gut merken, was diese Wörter bedeuten. Mhm. Die Grammatik, das ist vor allem die Verbformen, sind im Baskischen so umfangreich, dass ich erstmal gesagt habe, ich will das nicht auswendig lernen, das klappt so gar nicht. Das muss man so Stück für Stück einfach benutzen, und habe auch so angefangen, das erstmal vor allem auf Baskisch ein wenig zu twittern, in der Hoffnung, dass man dann korrigiert wird, wenn man völligen Unsinn schreibt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und habe dann einfach so Sachen benutzt. Aber das, man kommt da nur sehr langsam voran. Und als dann jetzt ein Universitätskurs in den Semesterferien, so als Intensivkurs angeboten wurde, hier an der Freien Universität in Berlin, da habe ich dann dazu geschlagen und teilgenommen. Denn das bringt einen dann gleich mal nochmal so ein ganzes Stück voran, wenn man dann praktisch die ganze Woche über sich mit der Sprache beschäftigt, und das gleich über 6 Wochen lang, dann kommt man da besser rein. Und dann kann man sich auch mehr von den zahlreichen Verbformen merken und sie auch aktiv benutzen.
Mhm. Ja. Ja, es geht mir eigentlich ganz ähnlich. Das Vokabellernen ist immer blöd. Also mit Übersetzungen finde ich jetzt da nicht so gut. Ich habe da so eine spezielle Taktik. Ich versuche, Vokabeln immer so zu lernen, dass ich sie wirklich brauche. Also Vokabeln, die ich irgendwann mal wirklich gebraucht habe, die bleiben dann auch hängen mit der Situation, in der man sie gebraucht hat. Also ich versuche ja also die Sprachen, die ich gelernt habe, dann gleich irgendwie anzuwenden. Das geht jetzt auch ganz gut. Man muss ja nicht gleich sprechen. Man kann es ja zum Beispiel auch mit dem Internet mal versuchen, mit dem Chat und so. Und dann versuche ich also, mir die Vokabel, die ich brauche, zusammenzusuchen. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich eine Vokabel wirklich gebraucht habe, dann bleibt die auch hängen. Also sonst ist es schwierig. Aber natürlich ist das
dann für das danach. Also wenn ich sie dann kann, dann versuche ich also gerade im Internet viel zu chatten. Mhm. Das geht am Anfang auch sehr gut, wenn man noch nicht so viele Wörter kennt. Wenn man dann bei einem Gespräch ja dann immer in ein Wörterbuch gucken muss und unterbricht das Gespräch dann für 2 Minuten, bis man das gefunden hat, und dann noch vielleicht nochmal für 3 Minuten, bis man die richtige grammatikalische Form gewählt hat, dann rennt der andere Gesprächspartner weg, der hat dann nicht so viel die Muße dazu, oder er sagt was, wo dann 5 Wörter drin sind, die man nicht kennt, dann muss man danach fragen, dass, wie es geschrieben wird oder so, und das hält doch sehr auf, aber im Chat macht das nichts. Die meisten Leute chatten ja so ein bisschen asynchron mit mehreren Leuten gleichzeitig, und wenn man da mal so alle 5 Minuten einen Satz schreibt, dann reicht das eigentlich, und dann hat man genug Zeit, im Wörterbuch zu blättern, in die Grammatik zu gucken und zu versuchen, den Satz einigermaßen ordentlich hinzubekommen.
Ja, ja, klar.
Aber da muss man schon aber auch so ein bisschen können. Und mir geht's ja eher um die Wörter, die eben nicht so alltäglich sind. Also die man ständig benutzt, die kann man ja, aber die anderen eben nicht. Und da fand ich also so ausgewählte, interessante Texte einfach mal ganz gut, wenn man sich das merken kann. Und wenn ich es nur einmal gelesen habe in dem Zusammenhang, dann fehlt auch so ein bisschen die Verbindung zu der Situation. Das ist ja oft so, man lernt also viel mit sehr fiktiven Texten, auch im Unterricht. Das sind also sehr gestellte Situationen, die man aber nicht wirklich erlebt hat. Das ist ein Bild, eine Zeichnung, eine kleine Geschichte, die sehr konstruiert oft ist und wo man das mal so exemplarisch lernt, aber das ist nicht wirklich erlebt und das verknüpft man nicht mit sich selbst.
Ich höre gerade, dass wir im Stream immer Aussetzer haben.
Ja, wir haben auch Aussetzer im Pad.
Ja, lädt hier irgendjemand was runter? Sehr seltsam.
Also das...
Ah, ich weiß, was ich machen kann. Ja, Felix, erzähl du mal noch ein bisschen was.
Ja, mein Tipp zum Sprachenlernen ist eigentlich ähnlich wie der von Würfel, nämlich Musik hören, aber dabei eben auch mitsingen. Also ich habe viel, vor allem auch Vokabeln gelernt über Liedtexte, und wenn man die mitsingt, dann merkt man die sich besser. Also natürlich erstmal verstehen, was die singen. Das ist die erste Voraussetzung, und dann eben zum Behalten das Mitsingen. Und da ist auch die Gesangsqualität eher zweitrangig.
Ich bin aber ein schlechter Sänger, das muss ich zu meiner Entschuldigung sagen. Ja. Also ich mache mir da selbst kein großes Vergnügen, wenn ich singe.
Ja, ich bin da einigermaßen tolerant geworden gegenüber mir selbst und meinem Gesang. Und
du singst auch besser als
ich. Ja, das weiß ich nicht genau.
Ich habe dich schon singen gehört.
Ach, oh Gott, im Karaoke wahrscheinlich. Ja. Und ansonsten ist es natürlich das Beste, um eine Sprache zu lernen, in eine Umgebung einzutauchen, wo diese Sprache auch gesprochen wird. Also meiner Ansicht nach nicht ganz ohne Vorkenntnisse. Man sollte schon vorher versuchen, sich Grundzüge der Sprache anzueignen. Aber dann ist es natürlich am besten, wenn man in der Umgebung ist und vielfältigen Einflüssen in der Sprache ausgesetzt ist und auch eben mehrere Sprecher hört, also nicht nur ein Sprecher der Sprache immer hört, wenn man dann vielleicht auch dessen Sprachmelodie übernimmt und dessen Fehler übernimmt, sondern möglichst viele Einflüsse zu haben von verschiedenen Sprechern. Und dann kann sich eine Sprache schon im eigenen Kopf langsam ausbilden. Aber also ich habe am meisten, glaube ich, gelernt an Wörtern über Singen und vielleicht auch Gedichte. Aber Gedichte erst, als ich ein bisschen älter geworden bin. Früher mochte ich keine Gedichte.
Ich mochte immer schon Gedichte. Also ich mag das auch zum Lernen, weil die so kompakt sind. Da kann man sich auch mit anderen schnell mal drüber unterhalten, weil die schnell gelesen sind. Ja. Man sagt auch, ja, wir machen jetzt so eine Kurzgeschichte, da müssen sich ja alle vorbereitet haben und schon mal daran gearbeitet haben. Das klappt meist nicht so recht, aber Gedichte sind immer sehr schön. Ja. Also gesungen natürlich auch. Oft sind auch gesungene Texte besser zu verstehen, weil die Sprachmelodie durch die musikalische Melodie eben unterstützt wird, dann kann man eben, was ich da im Takt schon sehen, wo betont wird oder so, das hilft ja anfangs auch sehr viel.
Ja, und Sachen wiederholen sich auch in Liedern. Ja. Und deswegen ist das alles auch ein bisschen entschärft. Ja. Und man muss ja reagieren sofort.
Ja, stimmt. Also das mit den Liedern ist sicherlich auch ein ganz guter Tipp. Also ich habe zum Beispiel auch beim Baskischen mir gleich schon da die ganze baskische Musik besorgt, die man so, also Liedermacher-Sachen und so, die man ganz gut nebenbei hören kann. Und das hilft wirklich ungemein, weil man halt Strukturen dann immer wieder hört und nach auch versteht. Dann hat man einfach mal diesen Hörverständniszugang. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Also auf jeden Fall. Mein Haupttipp ist eigentlich, obwohl ich das natürlich möglicherweise als Sprachwissenschaftler anders mache als andere, also ich schaue mir zuerst immer mal so ein bisschen die Grammatik an. Ich fange also wirklich damit an, eine Grammatik zu lesen. Das ist natürlich nicht so jedermanns Sache. Aber das ist schon mal ganz gut, um einen Überblick zu haben und dann auch gleich schon zu wissen, wo irgendwelche heiklen Punkte sind. Dann weiß ich eben schon, beim Baskischen kommt es letztlich dann irgendwie auf die Verben an, und das ist schwierig. Dann bin ich ja schon mal vorgewarnt.
Ja, das sagte ich ja zu Beginn, ja, dass ich mal eine Übersicht verschaffe, wo die eigentlichen Probleme liegen, dass man dann ein bisschen danach entscheiden, wie dieser Zugang am besten ist.
Ja. Ja. Weil mir auch Grammatik lesen alleine manchmal ein bisschen tot ist, wenn man dann Sätze liest und liest und liest und nicht versteht, warum die eigentlich wichtig sind. Man macht dann die Fehler erst, wenn man das dann spricht, finde ich. Das ist also
ja.
Die Fehler machen ist auch ein guter Hinweis. Ne? Also immer Fehler machen und korrigieren lassen.
Ja, also man muss ein bisschen Mut haben zu sprechen oder zu schreiben. Ja. Das gehört auch dazu. Beim Sprechen hilft ein wenig Alkohol, die Hemmschwelle zu überwinden. Ja,
das stimmt. Ja. Also ich meine, das ist jetzt
nicht an sich, dass man dann perfekt sprechen kann, aber manchmal ist man ja zu schüchtern, seine drei Wörter Italienisch dann gegenüber einem Italiener anzuwenden. Aber nach so einem Glas Rotwein ist einem das dann vielleicht egal. Ja.
Das ist in der Tat eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Also ich will jetzt hier nicht Alkohol anpreisen und empfehlen als Mittel zum Sprachenlernen. Aber ich habe es beim Baskischen sehr stark gemerkt, dass ich war da ja am Verzweifeln, wirklich, weil ich dachte, das klappt ja überhaupt nicht. Ich hatte also schon viel Baskisch gelernt oder schon einen Kurs besucht und so und war dann da im Baskenland und es funktionierte einfach nicht. Ich habe nichts verstanden und das Reden war schwierig. Und dann habe ich tatsächlich festgestellt an einem Abend, dass nach einem Schluck Chacoli oder was wir da getrunken haben, es plötzlich ging. Also dann aber bitte wieder aufhören mit dem Alkohol. Also das ist sicherlich nicht so ein guter Weg. Aber es ist in der Tat so, dass man wahrscheinlich zu unentspannt ist, wenn man halt eine Sprache noch nicht so richtig gut kann. Und dann eben tatsächlich einmal Hemmungen hat, selber zu sprechen, aber auch beim Verstehen. Versucht dann irgendwie Wort für Wort zu analysieren, was dann eben bei bestimmten Sprachen nicht so hilft. Ja, es hängt auch immer so ein bisschen von der Sprache ab, wie man vorgeht. Und das Baskische ist ähnlich wie das Französische, eine Sprache, die beim Hörverstehen schwierig ist, weil sie keinen Wortakzent hat. Die Wörter hängen irgendwie so miteinander zusammen. Und da ist dieses Wort für Wort hören wollen der falsche Weg.
Ja gut, das gilt aber für Maltesisch auch, wo man also häufig so Konsonantencluster, die wir am Ende des Wortes vermuten, in der Mitte hat, sodass man da so ein leichtes Päuschen machen muss, wenn man die Wortendungen sehr schön so verbinden kann. Und dann hört man die Wörter so praktisch immer falsch getrennt. Dann geben die alle keinen Sinn. Das ist auch ungewöhnlich.
Mhm. Genau.
Also da muss man so ein bisschen rein haben, auch da helfen eben Lieder. Also wo das mal gesungen wird, dass man das mal hört.
Ja. Ja, ich glaube auch. Das hilft auf jeden Fall sehr.
Ja. Die maltesischen Lieder sind auch sehr schön, weil die sagen wir so, arabisch gesungen hört man sonst immer auch mit entsprechenden Melodien, die wir so mit dem arabisch-orientalischen verbinden, die so ein bisschen mehr so, also für unsere Verhältnisse so ein bisschen leiernd, schnulzig klingen. Und die maltesischen Lieder sind aber in der Tradition eher so europäisch orientiert, so es könnte auch italienisches oder französisches Chanson sein, was man dazu singt. Und das macht dieser Gegensatz, es klingt sehr reizvoll.
Ja, nee, das stimmt schon. Da ist einiges dran.
Eine Sache noch beim Sprachenlernen ist, denke ich, dass man nicht warten sollte, bis man glaubt, die Sprache perfekt zu können, um dann loszusprechen. Man sollte nicht den Traum pflegen, dass man irgendwann die Sprache perfekt kann und erst dann spricht, sondern man sollte möglichst früh versuchen, das anzuwenden. Also sei es passiv im Lesen von irgendwelchen Sachen, aber am besten auch aktiv mit Rückkopplung, dass man also Meldungen bekommt, ob man nun gerade was richtig oder falsch gesagt hat. Und deswegen ist eigentlich Fehler machen, glaube ich, am wichtigsten beim Sprachenlernen. Man muss ja nicht mal den gleichen machen, aber...
Ja. Beim Maltesisch habe ich das gleich am ersten Abend getan, dass ich mich dort, weil ich auf Malta war, einfach in einen Chat gegangen bin im IRC, habe da mit Malteser ein wenig gechattet auf Maltesisch und wir haben uns dann auch am gleichen Abend getroffen auch. Aber das liegt auch daran, dass das Land sehr klein ist und man innerhalb von 25 Minuten alle an einem Ort zusammenkommen können. Mhm. Das ist ja praktisch kleiner als Berlin. Ja. Und dadurch, also mir ist die Insel Malta selber und dadurch ist das relativ einfach gewesen.
Chatten ist aber auch manchmal schwierig, je nach Alphabet der Sprache. Also bei Russisch ist es so, dass ich es mittlerweile aufgegeben habe, E-Mails auf Russisch wirklich zu schreiben, weil ich im Tippen einfach so grottenlangsam bin. Ich brauche ungefähr 20 Mal so lange, um meinen Buchstaben zu finden wie auf Deutsch oder in anderen Sprachen mit einem lateinischen Alphabet. Und deswegen ist das vielleicht Also ich schreibe auch Russisch, deswegen schlechter, weil ich keine Erfahrung habe in der Rechtschreibung so richtig. Da fehlt mir bei der Rechtschreibung ein bisschen Rückkopplung. Also mündlich ist es okay, aber schriftlich, naja.
Das geht beim Maltesischen, das ist ja ganz normale, mehr oder weniger lateinische Buchstaben. Das ist manchmal schwierig, weil da so Punkte draufkommen, aber wie für Malteser kann man die auch weglassen, die wissen dann, wo das hingehört. Die tippen das oft selbst nicht, weil die auch immer nur mit englischen Tastaturen tippen.
Und ja,
dann die polnischen ist das etwas, manchmal unter Windows zumindest etwas schwierig, das hinzubekommen.
Ja, genau, ja. Nee, aber sonst, ich denke, aber ich verstehe nicht, Russisch, hast du dann keine kyrillische Tastatur?
Ja, schon, habe ich schon, nur ich weiß ja nicht genau, also sonst schreibe ich blind und bei Kyrillisch muss ich immer gucken, wo ist denn jetzt das Sch und wo ist denn jetzt das und so weiter. Man aber weiß es irgendwann, wo die ungefähr liegen, in welchem Segment von der Tastatur, aber also man kann es sicher mit Übungen dann
ja, dafür macht man es dann zu selten.
Ja, ja, und ich meine,
das stimmt.
Wenn ich eigentlich die Sprache üben möchte, will ich nicht zuerst noch das Tippen üben möchten. Also das Tippen üben. Wobei es natürlich, um heute eine Sprache anwenden zu können, wichtig ist, diese auch schreiben zu können auf einem PC. Das war ja früher, wo nur Handschrift gefordert war, deutlich einfacher. Aber heute kann man ja eine Sprache wirklich nur anwenden, wenn man sie auch tippen kann auf dem PC. Und da bin ich bei Russisch noch nicht so ganz weit.
Naja, klar. Naja. So, wo habe ich jetzt meinen... Ja, also haben wir jetzt, du hast glaube ich noch keinen Tipp, doch, du hast auch mit den Liedern, doch, wir haben jetzt jeder einen Tipp gegeben zum Sprachenlernen. Also ich hätte noch was. Also ich habe das ja vorhin gesagt mit dem situationsgebundenen Vokabellernen. Und was ich auch sehr wichtig finde, was mir immer sehr hilft, also gerade bei so Sprachen, die ich auch jetzt nicht so gut kann, also meine Baskisch kann ich wahrscheinlich im Vergleich zu den zur übrigen deutschen Bevölkerung relativ gut, aber natürlich nicht so gut wie Esperanto zum Beispiel oder Englisch oder Französisch. Und da ist natürlich dann wirklich so, dass man nicht immer alles versteht und nicht immer alles, eben nicht immer gleich die richtigen Wörter parat hat. Und da habe ich es als sehr nützlich empfunden, damit man sich eben auf das Schwierige, auf die Schwierigkeiten konzentrieren kann, dass man gerade im Anfang so ein paar Fallback-Floskeln drauf hat, die man sagen kann, wenn es, während man noch denkt. Also das ist, glaube ich, ganz gut. Und man kann, wenn man die richtigen Floskeln drauf hat, die Leute auch sehr beeindrucken, weil sie denken, man sei gut. Das ist zwar auch schlecht, man sollte nicht zu viele Leute beeindrucken, weil es ganz blöd ist, wenn die eigenen Sprachfähigkeiten überschätzt werden. Denn dann stellen sich die Leute nicht mehr darauf ein, dass man nicht gut genug die Sprache kann. Oder es gibt so eine Sache, die ich mal erlebt habe. Ich habe versucht, eben Französisch wirklich sehr gut zu lernen und während meines, ich habe ja auch in Frankreich studiert, ich habe schon darauf angelegt, dass die Leute nicht gleich merken, dass ich Deutscher bin. Und das ist mir einigermaßen gelungen. Das Problem war nur, dass die Leute schon irgendwann gemerkt haben, dass mit mir was nicht stimmt. Weil man, ja, es ist dann schon so, dass man nicht das gleiche Wissen über das französische Fernsehprogramm der letzten 20 Jahre hat oder was auch immer. Früher haben ja noch alle Leute dieselben Sender gesehen. Und irgendwann fällt man halt auf als irgendwie nicht so kompetent, wie man eigentlich sein sollte. Und dann glauben die Leute immer, man sei Belgier oder so. Und das nichts gegen die Belgier.
Ich habe einen Belgier kennengelernt, der deutschsprachig aufgewachsen ist, weil sein Vater Deutsch-Belgier war und der hier in Berlin studiert hat. Und bei ihm war das auch so, dass man irgendwann merkte, wir haben so ein Brettspiel gemacht und da ging es dann irgendwann über so verschiedene Fragen und da kamen dann auch so Kinderreime auf oder so Sachen wie Friede, Freude, das musste er dann ergänzen. Und wir haben gesagt, ach, ist der denn so dusselig, der weiß aber auch gar nichts. Bis wir rausgemerkt haben, dass er natürlich dort in einen französischsprachigen Kindergarten gegangen ist und mit seiner Mutter Flämisch gesprochen hat und sein Vater eben auf der Arbeit war und er dieses nicht mit seinem Vater ausgehandelt hat beim Sprachenlernen und deswegen dort so eine Lücke hatte, die man ihm aber sonst nicht anmerkte, weil er eben so perfekt Deutsch sprach, dass er immer als Deutscher durchging. Hat jemand gesagt hätte, ja, ich bin Belgier, ich bin dann französischsprachig aufgewachsen und zur Schule gegangen, dann war das auch klar. Aber vorher machte er eben einen so ein bisschen vertrottelten Eindruck dadurch, gerade weil er so gut sprach. Das ist manchmal, muss man das eben auch zeigen, dass man nicht von dort ist.
Ja, ja. Das stimmt. Also das ist dann wirklich manchmal...
Dann sagen einem die Leute auch, dass man nicht am Strand spazieren gehen darf, weil eine gefährliche Welle immer kommt oder so, die plötzlich ist. Oder man als Einheimischer durchgeht, dann muss man das eben wissen. Mhm. Oder solche Sachen. Also das ist ganz wichtig, dass man irgendwie auch zu erkennen gibt, wenn man irgendwo ist, dass man nicht von dort ist.
Ja.
Eine Sache, die vielleicht auf der Hand liegt, aber trotzdem unterschätzt wird, ist, dass man zum Sprachenlernen auch einfach ein bisschen Engagement braucht. Ich halte diese Diskussion mit Sprachbegabung und so weiter. Ich denke, dass man sich oft auch dahinter versteckt, dass man denkt, man ist untalentiert, aber es kommt oft darauf an, dass man einfach sich auch mal hinsetzt und ein bisschen Zeit investiert zum Sprachenlernen. Das also neben diesen ganzen Tipps, die wir jetzt gehört haben, denke ich, ist auch Zeitinvestition in das Sprachenlernen eine Lernhilfe.
Ja, ich denke, es ist ein bisschen Leidenschaft nötig, damit man auch so viel Spaß dran hat, dass man die Zeit investiert. Also wenn man das immer so abbringen muss, dann macht man das auch auf Dauer nicht ausreichend.
Deswegen ist es eben gut, wenn man Leute kennt, die da die Sprache sprechen. Also jetzt in meinem Fall war es eben Polnisch, wo ich dann auch durch persönliche Kontakte an die Motivation hatte, das zu lernen. Und bei Esperanto genauso. Bei Russisch muss ich sagen, fehlt eben auch ein bisschen die Motivation, weil die Russen, die ich kenne, mit denen spreche ich kein Russisch. In der Regel. Deswegen ist vielleicht da auch der Hang nicht so groß. Und bei Französisch war ich beim Schüleraustausch, da kann ich eben auch Leute, die dann auch nicht gut Deutsch sprachen zum Beispiel. Und also am besten ist es wahrscheinlich, wenn man Menschen kennenlernt, die einen interessieren und mit denen man die Sprache sprechen muss.
Ja, das ist hier auch in Berlin manchmal etwas schwierig, da man Leute ja meist nicht so alleine trifft, sondern in irgendwelchen Gruppen oder mit anderen zusammen und dann kann man mal so 5 Minuten Französisch sprechen und dann kommt wieder einer hinzu, der das nicht kann und dann muss man aus Höflichkeit irgendwohin ausweichen, meist Deutsch oder Englisch dann in solchen Fällen. Und dass es also schwierig ist, mit jemandem dann mal wirklich so einen ganzen Abend in einer Sprache zu sprechen, wenn man sich nicht nur mit dem irgendwie zum Essen verabredet hat, dann ist das nicht ganz einfach, das durchzuhalten, gerade wenn die Sprache so ein wenig exotischer ist.
Mhm. Ja, naja, das stimmt. Das ist das ist dann schon schwierig. Aber wenn man halt dann doch immer, also wenn man eine Ausweichsprache hat, dann wird es halt nicht richtig. Also man muss schon...
Ist aber auch umgekehrt. Also manchmal, wenn man irgendwo ist, dann sagen wir mal Mexiko oder so, und man fällt dann als Europäer ja auf, dass Leute dann mit einem Englisch sprechen und da auch nicht so richtig von abweichen können, weil die immer denken, na, die können sowieso kein Spanisch. Und hilft es manchmal zu sagen, dass man nicht gut Englisch könne oder so, dann müssen sie eben mit einem Spanisch sprechen.
Ja.
Und sich dann darauf einlassen, dass man vielleicht nicht so perfekt das kann wie Englisch, aber man kann da so als kleine Notlüge sagen, ich kann das eigentlich so gut, können wir nicht besser Spanisch sprechen, das kann ich besser, dann denke ich, na ja gut, dann kann er das eben nicht, dann wird eben Spanisch gesprochen.
Ja. Habt ihr Erfahrung mit Sprachtandems?
Das ist mir zu aufwendig, und zwar deswegen, weil Deutsch so aufwendig ist. Also da dem Tandempartner das Deutsche nahe zu bringen, erfordert sehr viel Zeit und das macht sich nicht so nebenbei, wenn man das macht. Also,
es gibt eben
nicht. Wenn ich jetzt mir Partner für Baskisch suche, dann haben wir 2 schwierige Sprachen. Also man merkt das schon manchmal so im Unterricht, und dann hat man die grammatikalischen Verhältnisse auch im Baskisch geklärt und dann kommt die Frage, und wie sagt man denn auf Deutsch? Und dann ist das eigentlich das Schwierigere.
Ja, also Sprachtipps, da haben wir ja jetzt einiges. Ich hatte noch die Frage an dich, Würfel, ist Baskisch überhaupt lernbar? Es ist doch schon recht schwierig. Also ich sagte ja schon, ich bin ja bald verzweifelt und ich weiß nicht, wie viele 1000 Verbformen es gibt. Und ich habe bei Baskisch, es gibt ja diese Anekdote, dass der Teufel Baskisch lernen wollte und es nicht geschafft hat, sich dann irgendwo runtergestürzt hat. Und so sind dann da diese Schluchten entstanden in den Pyrenäen. Sag doch mal was dazu.
Ja, also die baskischen Verbformen, es gibt wirklich viele, aber die Basken benutzen auch nicht alle immer und ständig. Also das ist, ich glaube, das ist dann, wenn man sich dann auf das beschränken kann, was wirklich benutzt wird, dann ist das machbar, aber auch nicht so einfach nebenbei. Also da muss man sehen, dass man sich da ein bisschen drauf konzentriert. Deswegen habe ich jetzt entschlossen, ein bisschen mehr Zeit drauf zu verwenden und diese Universitätskurse zu besuchen. Ich glaube nicht, dass man das schafft, wenn man so Kurse auf Volkshochschulniveau besucht, weil man dann irgendwie 8 Jahre braucht, ehe man durch die wichtigen Sachen durch ist, die man eigentlich können sollte. Und dann vergisst man das auch wieder, wenn das nicht ständig wiederholt wird. Und an der Universität ist es so, dass der Kurs natürlich schneller voranschreitet. Wir sind auch nur zu dritt im Moment in dem Kurs. Der Dozent ist Muttersprachler. Das sind also die Voraussetzungen ideal, um zu lernen. Und es wird auch jede Woche irgendein Baske herangeholt, der mit uns reden muss. Also einen Vortrag halten, es sind Künstler da, Anthropologen, Journalisten, Malerinnen, also da wird also ständig was geboten. Wir machen auch alle 14 Tage einen Stammtisch mit den Studenten, wo auch immer noch Basken zu eingeladen werden, dass man das auch anwenden kann. Also da wird einem sehr viel geboten. Ich denke, auf dem Niveau ist das schon in gewisser Weise lernbar. Aber das ist schon wirklich viel. Ich denke, dass das perfekt lernt, das würde erfordern, dass man auch eine gewisse Zeit im Baskenland lebt.
Ja, ja klar. Also wie gesagt, ich halte Baskisch wirklich für sehr, sehr schwer. Gut, ich habe es natürlich auch irgendwie geschafft, aber es ist sehr schwer. Also das ist, ich empfehle dann den Leuten immer, es doch erstmal mit Esperanto zu versuchen, weil das doch deutlich leichter ist. Also
jetzt habe ich nochmal nachgeschlagen in der Wikipedia. Da steht, ein Grammatiker oder Grammatiker im 18. Jahrhundert zählt nicht weniger als 30.952 Formen eines einzigen Verbs.
Mhm. Tja, sagt zu Esperanto 6.
Das könnte hinkommen, ja. Mhm. Ja, das ist deutlich weniger. Nun muss man auch sagen, beim Baskischen, diese komplexen Verbformen sind auch überwiegend regelmäßig. Also Baskisch ist eine agglutinierende Sprache. Bedeutet, dass diese Sprache sich ähnlich wie Esperanto übrigens auch, so nach dem Baukastenprinzip zusammenbaut. Und man hat praktisch keine unregelmäßigen Formen. Und das ist sehr vorteilhaft. Also nachdem ich Baskisch gelernt habe, habe ich ja dann auch nochmal, nein, das stimmt nicht, Russisch hatte ich schon vorher angefangen. Aber Russisch hat mich halt zur Verzweiflung gebracht, weil da immer alles unregelmäßig ist. Wenn man ein neues Wort hört und kennt davon den Nominativ, dann kann man vielleicht noch erraten, welche Endungen jetzt als nächstes drankommen für die übrigen Kasus. Aber ob der Akzent auf demselben,
ja, die Aussprache ist
auf derselben Silbe bleibt oder sich verschiebt, das ist völlig unvorhersagbar. Und das ist natürlich bei Baskisch, bei diesen agglutinierenden Sprachen nicht so. Da kann man immer sehr schön vorhersehen, wie die Formen hinterher aussehen. Ist vielleicht auch ganz gut für den Computer. Aber das ist eigentlich ein Vorteil. Und ich mag, seitdem ich also agglutinierende Sprachen kenne, die lieber als nicht agglutinierende. Also macht auf mich also einen angenehmeren Eindruck, als immer völlig unvorbereitet zu sein.
Ja, also man kann mutiger damit umgehen.
Ja,
man sagt,
genau.
Also jetzt habe ich jetzt zwei Formen gelernt, die eine funktioniert so, die andere so, jetzt möchte ich die mal kombinieren, dann macht man das einfach mal und hat eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass dabei etwas Sinnvolles herauskommt. In anderen Sprachen muss man das eigentlich immer dann nachschlagen, was man tun darf und nicht. Also Deutsch ist ja da auch ein sehr schönes Beispiel für eine Sprache, wo man dann immer nicht weiß, wie man sich ausdrücken soll, weil das in jedem Beispiel irgendwie ein wenig anders funktioniert, dass man sich ausdenken kann.
Genau. Ja, hier fragt jemand im Chat, ob das Sprachtalent zum Teil auch angeboren sei. Was meint ihr denn dazu?
Ja, die erste Sprache scheinen ja alle Leute einigermaßen lernen zu können. So dieses natürliche Spracherwerb als Kleinkind, der scheint ja zu funktionieren. Und da lernen die Leute auch Baskisch und Dänisch oder Chinesisch oder Japanisch und Deutsch, Dinge, die irgendwie schwierig sind. Oder eben einfache Sprachen wie Niederländisch oder so, oder Italienisch. Das scheint ja keinem richtige Mühe zu bereiten. Ich habe noch von keinem gehört, der gesagt hat, oh, als Kind hatte ich unheimlich Mühe. bis ich richtig sprechen konnte.
Die Däne vielleicht, ja.
Ja, die Däne, sag ich mal, die sagen immer, die lernen ein Jahr später, die Kinder, weil die Sprache so komisch ist, aber das ist auch nur eine Geschichte.
Das ist, glaube ich, eine Geschichte, ja.
Aber die, dies funktioniert ja bei allen Leuten. Bei der zweiten Sprache, das konnte man ja schon in der Schule beobachten, das war also Englisch, da gibt es dann schon große Unterschiede. Ja, es gibt so Leute, die können sich keine Vokabeln merken. Es gibt Leute, die haben kein Gefühl für Satzmelodien. Es gibt Leute, die verstricken sich in einfachen Grammatiken.
Mhm.
Ja, die sprechen, also Regeln helfen denen nicht, weil sie die nicht anwenden können. Also da würde ich schon sagen, dass es da große Unterschiede gibt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, worauf die wirklich beruhen. Also ob das genetisch ist oder ob das auch damit zusammenhängt, womit man sich bis dahin sonst beschäftigt hat.
Ja, also ich bin eigentlich eher ein Gegner von dieser genetischen These, dass es angeboren ist. Ich denke, das ist auf jeden Fall sehr stark durch die Umwelteinflüsse geprägt. Also wenn ein Kind mehrsprachig aufwächst, hat es ja, also soweit ich das beurteilen kann, immer deutlich bessere Möglichkeiten, noch weitere Fremdsprachen zu lernen, weil es einfach schon Sprache als Kind was überschaut hat. Das ist dann halb angeboren, je nach Eltern-Disposition. Aber ich denke auch, dass in der ganzen Diskussion um angeboren oder nicht auch eine Rolle spielt, was der Sprecher selbst eigentlich für Vor- oder Nachteile oder Rechtfertigungen sucht in dieser Diskussion. Bei mir ist es so persönlich, da ich jetzt ein paar Sprachen spreche, möchte ich natürlich, dass das Ganze nicht angeboren ist, denn dann ist es meine eigene Leistung, wenn ich die Sprachen gelernt habe. Und ich glaube auch, dass ich für den Spracherwerb ein bisschen was getan habe. Und wenn jetzt andere sagen, das ist alles angeboren, dann fühle ich mich ein bisschen in meiner persönlichen Wahrnehmung meiner Leistung zurückgesetzt. Was jetzt natürlich vollkommen unwissenschaftlich ist, aber es ist einfach subjektiv die konstruierte Wahrheit, die ich da in der ganzen Sache sehe.
Mhm.
Also ich habe eher Interesse daran zu glauben, dass das Ganze eine Form von Leistungsergebnis ist. Also dass die Funktion meines Sprachenkönnens eine abhängt von der Leistung, die ich oder von der Arbeit, die ich da reingeschickt habe. Und andere, die vielleicht weniger Sprache sprechen, haben natürlich manchmal das Interesse, eine Art von Ausrede zu suchen und zu sagen, naja, das ist ja alles angeboren und ich habe eben dieses Sprachgehen nicht und deswegen kann ich eben Sprachen nicht so gut.
Naja, ja. Also ich glaube auch, dass es nicht angeboren ist, oder dass natürlich irgendwas auch angeboren ist, aber so ein Talent, so ein besonderes Talent, gibt's eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich, so wenn ich mich so selbst beurteilen soll, vom Talent her vielleicht doch eher nicht so der Sprachenlerner, sondern mehr so fürs Technische zu haben. Also jedenfalls glaubten das auch meine Grundschullehrer.
Also es war bei mir auch so. Ich habe deswegen ja auch so ein mehr naturwissenschaftlich orientiertes Fach studiert. Also ich wollte schon auch was mit Menschen zu tun haben, deswegen Medizin und nicht so Elektrotechnik. Die Forschung hat, dass man so Mess- und Regelknecht wird oder so, wie ich das immer nenne. Aber da habe ich gedacht, da mache ich das, das ist so naturwissenschaftlich, aber hat trotzdem mit Menschen zu tun. Dass ich nun dann wieder davon weg bin und wieder was Technisches mache, das ist dann, glaube ich, auch eine logische Konsequenz daraus. Aber für Sprachen habe ich mich auch nie so super talentiert gehalten. Also was ich auch nicht gut kann, ist zum Beispiel Dialekte nachmachen.
Ja, das kann ich auch nicht, interessanterweise.
Also ich kann nur so sprechen, wie ich spreche. Ja, also ich kann da bei Fremdsprachen so ein bisschen dran fallen, wenn man Leute hört, aber also so, man lernt mal so drei Sachen, das Berlinern geht vielleicht noch, da gibt es so sehr typische Sachen, die man dann nachäffen kann, aber so richtig, dass ich so einen Dialekt annehme, das ist mir bisher nicht untergekommen und das kann ich auch nicht gut. So, es gibt ja Leute, die können Fränkisch oder Sächsisch oder so aus dem FF nachmachen, also das liegt mir gar nicht.
Ja, das geht mir auch so, das ist interessant. Ja, also vielleicht gibt es Leute, die auf dem Gebiet talentiert sind, was das Nachmachen von Sprachen und Dialekten angeht. Aber
vielleicht lernen die es ja auch irgendwie.
Ja.
Vielleicht haben die auch so einen kleinen Kurs gemacht, Fränkisch für Anfänger, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ja, kann sein. Also meine Mutter kann es zum Beispiel ziemlich gut und die hat sonst überhaupt kein Sprachgefühl. Er hat keine Fremdsprachen gelernt in der Schule, halt ein bisschen Englisch und ein bisschen Französisch, was er alles wieder vergessen hat. Aber klar, ne? Also das ist vielleicht nochmal so eine andere Technik. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass das Sprachenlernen nicht so schwer ist, weil eigentlich jeder immer Sprachen lernt, also mindestens die erste und viele ja auch mehrere. Es kann auch, glaube ich, nicht sein, also es gibt ja diese Hypothese, dass man als Kind irgendwie Sprachen besonders gut lernt und dann später nicht mehr. Ich glaube, dass das mehr mit den ja, mit dem, was man sonst so tut, zu tun hat. Denn die Kinder machen ja nichts anderes als Sprachen lernen. Und wenn ich den ganzen Tag nur Sprache lerne, dann geht das auch. Ne? Ja. Und später hat man eben andere Dinge zu tun. Und wenn man halt nur einmal die Woche zu einem Volkshochschulkurs geht, dann fällt selbst Esperanto schwer. Ne? Das ist einfach zu wenig. Wenn man aber nichts anderes mehr macht, dann hat man auch eine schwere Sprache und Esperanto sowieso in kürzester Zeit gelernt. Ja. Jetzt sind wir schon so mitten in Esperanto, aber ich wollte ja erst noch mal ein bisschen allgemeiner an die Sache rangehen. Also Esperanto ist ja eine Plansprache. Ja, Plansprachen. Felix, sag mal was zum Thema Plansprachen.
Plansprachen sind Sprachen, wo der Mensch dachte, er könnte Sachen besser machen, als die Natur es bisher geschafft hat.
Naja, ungefähr. Sprachen sind ja nicht von der Natur gemacht.
Also ja, aber das ist historisch gewachsen. Ne?
Also wenn man als Linguist da mal eingreifen.
Ja, ja. Also ein bisschen plakativ gesagt, aber für mich sind Plansprachen ein Versuch, also wirklich bewusst eine Sprache zu schaffen, die gewisse Nachteile von anderen Sprachen, die man so persönlich gelernt hat bisher, mehr oder weniger naturgegeben, wie man den Deutsch, ich habe also persönlich auf die Entwicklung des Deutschen keinen Einfluss gehabt und auch auf die von anderen Sprachen eher wenig. Und eine Plansprache ist eben gebaut worden, um gewisse Eigenschaften zu haben. Und diese Eigenschaften können einen gewissen Nutzen stiften, wie zum Beispiel, dass sie leicht erlernbar sind oder neutral sind oder von Maschinen verstanden werden können oder schön klingen. Lauter Eigenschaften, die man bauen kann, die man auch Maschinen bauen kann. Und ich sehe also Plansprachen einfach als Werkzeug an, das der Mensch gebaut hat, wie er auch Autos baut.
Ich bin ja mit dem Ausdruck immer gar nicht so zufrieden.
Ja, dann sag
also,
mal.
Das sieht immer so aus, als wenn man jetzt hingeht und den großen Plan hat, wie die Sprache gemacht wird, so einen Masterplan und das dann perfekt lösen kann. Das geht aber irgendwie nicht. Also das ist das eine. Also die Sprachen nehmen ja dann doch immer eine recht eigenwillige Entwicklung. Also die Leute benutzen nicht die Sprache nicht so, wie man sich das denkt. Und dann die finden das eine schön und das andere holprig und benutzen dann das, was man gar nicht haben wollte oder verwerfen wieder schöne Dinge und machen es doch umständlich. Also das kommt immer so nicht an. Das schafft man, glaube ich, nicht, den Leuten das aufzudrücken, die Plansprache so zu benutzen, wie man sich das gedacht hat. Und das andere ist, auch die Sprachen, die wir sprechen, haben ja oft gravierende Eingriffe durch Planer erfahren. Die haben ja, als Beispiel ist das Tschechische, ja, das war ja lange Zeit verboten. Es gab dann nur so Bauerndialekte. Dann hat man Sachen zusammengesammelt und dann daraus wieder so eine Schriftsprache geschaffen, um auch praktisch als eine nationale Bewegung in Österreich, Ungarn, also Österreich, das Deutsche und in Ungarn das Ungarische waren ja Amtssprachen und das Tschechische, damals noch das Böhmisch genannt, waren ja unterdrückt und da hat man dann aktiv da eingegriffen und eine neue Schriftsprache geschaffen, die auch komplizierter ist als diese Dialekte, weil man auf ältere Formen zurückgegriffen hat. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, so das eindringlichste Beispiel dafür, aber das ist im Deutschen sicherlich auch passiert, dass Luther die Bibel übersetzen musste, hatte er ja nur Dialekte und keine Sprache, da musste er was muss der schöpferisch tätig werden an der deutschen Sprache. Das mit dem Französischen hat man das gemacht. Es gab es ja auch nur Dialekte, brauchte man auch eine Verwaltungssprache dann, spätestens also mit der Revolution.
Ja, aber da gab es ja vorher immer schon Sprecher von dieser Sprache, die zumindest die Sprachfragmente gesprochen haben. Das ist ja bei Plansprachen nicht immer so. Da kommt ja auch der Sprecher erst nach der Sprache.
Die sind ja auch nicht neu erfunden. Also da hat man auch Wörter benutzt aus Sprachen, die es schon gibt und so zusammengetragen. Auch die grammatischen Elemente sind ja nicht neu erfunden. Das baut ja alles was auf. Also hat man geguckt, was ist gut, was ist schlecht. Und das hat man da auch gemacht. Man sagt, oh, welche Formen sind schön, in welchem Dialekt gibt es eine schöne Form. Also auch das Baskische, was man jetzt lernt, also dieses Einheitsbaskisch, das Batua, das ist ja auch jetzt erst im 20. Jahrhundert entwickelt worden, weil es vorher nur verschiedene Dialekte gab, die man jetzt also so ein bisschen eingrenzen kann, aber die eigentlich so verschieden sind, dass sie praktisch eigenständige Grammatiken haben und gewissen anderen Regeln folgen und die eben nicht so richtig zur Verfügung standen als Einheitssprache. Und das ist ja auch immer wichtig, dass wenn man jetzt eine Sprache politisch etablieren will, dass man sagen kann, so, das ist unsere Sprache. Niemand will dann sagen, oh, wir machen Baskisch jetzt zur Amtssprache, aber Vorsicht. Da gibt es jetzt 16 Dialekte, in die man übersetzen muss, damit man alle Leute zufriedengestellt hat. Dann hat man damit ja keinen Erfolg, sondern da muss man sagen, so, das ist jetzt die eine Sprache. Ja. Und da greifen dann Leute eben planerisch ein und gucken, in welchem Dialekt ist was besonders schön gelöst, wo ist was besonders kompliziert, das man vermeiden will, und trägt das so zusammen.
Spannend ist dann auch, wenn Plansprachen von der Gemeinschaft so angenommen werden und sich dann naturalisieren wieder. Also wenn dann wirklich eine Sprache, die vorher schön regelmäßig gebaut worden ist,
naja,
dann gewisse Eigenschaften bekommt, die so vom Erfinder nicht gedacht waren.
Ja. Sag mal, Felix, könntest du dich da rübersetzen? Ich glaube, du bist das Problem.
Oh, dann bin ich zur Lösung.
Du bist hier in... Irgendwie ist es mit dem WLAN irgendwas nicht so, wie es sein soll. Deshalb geht der Stream halt immer weg. Naja, gut, okay. Ja, aber ich denke, das ist ein interessanter Punkt, gerade beim Esperanto, dass es halt zwar als geplante Sprache angefangen hat, aber dann sich eben so verselbstständigt hat, dass es dann eben auch tatsächlich eine ganz natürliche Entwicklung genommen hat. Und das ist natürlich, glaube ich, auch das Besondere. Das ist auch wahrscheinlich auch der Grund, warum Esperanto so gut funktioniert.
Ja, wir haben ja noch nicht so viel über das Esperanto gesagt, aber das ist ja jetzt eine der Sachen beim Esperanto, dass man, das ist ja nicht die erste Plansprache, die entstanden ist, und dass es bei Vorläufern durchaus Dinge gab, die eher in diesem organisatorischen Ablauf Probleme gemacht haben. Mhm. Dass Leute versucht haben, sozusagen als alle neuen Wortschöpfungen zu approbieren oder vorzugeben, wie das so geschehen hat, und man einfach nicht mehr nachkam oder dann von einzelnen Leuten abhängig war. Und beim umgekehrt, dass man die Sprache immer wieder reformiert hat, alle 2 Jahre gesagt hat, oh, das ist noch nicht perfekt, wir machen es jetzt doch ganz anders. Und kaum hat die Leute die Sprache gelernt, musste wieder von vorne anfangen. Und beim Esperanto hat man dann eben diesen Kompromiss gefunden, indem man ein Fundament erstellt hat von Dingen, die auf Dauer unveränderlich bleiben wollen, die man nur so ein Jahr diskutiert hat und dann praktisch darüber abgestimmt hat. Da hat man auch nur, soweit ich weiß, nur 1-2 Kleinigkeiten nochmal korrigiert.
Ja, weil diese Abstimmungen auch gelaufen sind, wie eben Abstimmungen so laufen in Vereinen und Organen, dass man also manchmal Sachen zusammenfasst, die man gerne, die eigentlich unvereinbar sind, weil die Leute dann nie das alles bekommen, was sie bekommen wollen, dann lieber ein paar Kröten schlucken, um nicht den anderen gewinnen zu lassen, so ungefähr. Also die Abstimmungen, ja, sind gelaufen. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt alles so ganz das Beste rauskam immer.
Also ich weiß, das Beste sein, aber man hat das Fundament dabei herausbekommen. Ja. Das heißt, mit dem man immer noch sprechen kann. Und wenn man das benutzt, dann ist das auch noch immer ein verständliches Esperanto.
Ja, ja.
Und das jeder verstehen kann. Das klingt eigentlich auch noch immer moderner als etwa deutsche Texte aus der Zeit.
Das stimmt.
Das stimmt. Das hat nicht dieses Antiquierte, was man haben. Wir haben mal so ein Wörterbuch gefunden in der Bibliothek hier in Berlin, wo also so um, weiß ich, 1904 herausgekommen, und da steht so drin, wie man so auf beim Kuraufenthalt so Kontakte knüpft, und die Sprachfloskeln, die man hatte im Deutschen, die sind teilweise zum Schreien. Ja. Also und so. So
Esperanto alles normal.
Ja, auf Esperanto klingt das eigentlich ganz normal, aber so. Wie ist denn Ihr wertes Wohlbefinden, gnädiger Herr? Ja, so spricht man eben nicht mehr auf Deutsch. Und das ist also, man hat sich eben weiterentwickelt. In Esperanto ist das also immer noch das Fundament relativ klar und eindeutig. Aber das andere Gegenteil, also praktisch der Gegenpol dazu, ist eben die Kontrolle drauf zu behalten. Und das hat man dadurch verhindert, indem also der Autor der Sprache, Dr. Ludwig Lazarus-Samenhof, auf die Rechte daran verzichtet hat und gesagt hat, also das gleiche in der ersten Ausgabe, dass es jetzt jeder benutzen darf, und damit eben die Möglichkeit war, diese Gesprächergemeinschaft die Rechte zu geben, das selber zu verwalten, und er sich auch praktisch in dieser Organisation dann, die entstanden ist, auch sehr zurückgenommen hat.
Das ist selber, sehr wichtig auf jeden Fall.
so ein früher Beweis, dass Open Source die beste Lösung ist.
Genau.
Naja, wirklich. Also er meine, was heißt Open Source oder auch Free Source oder wie immer man. Also das war, glaube ich, ganz wichtig, gerade im Vergleich zum Wallapük. Also Wallapük hat eben daran gekrankt, dass eben der
Schleier,
genau, danke, sich da immer für alles zuständig erklärt hat. Also erstmal hat er nicht bedacht, dass er ja nicht ewig leben wird. Was passiert zum Beispiel, wenn er dann tot ist? Und dann kommt natürlich dazu, dass eben auch nicht so eine richtige Gemeinschaft dahinter stehen konnte, die gemeinschaftlich sich Sachen überlegt, weil das immer alles über den Schleier gehen musste. Ich denke, das ist auch für andere Plansprachen dann ein Problem gewesen, dass man die nicht so frei benutzen kann. Also ich meine, wäre Klingonisch zum Beispiel freier und hätte da nicht irgendwie so eine Filmfirma ihre Rechte drauf, dann hätte es auch eine klingonische Wikipedia gegeben. Aber so gibt's die halt nicht, weil das Ding, weil die Sprache urheberrechtlich geschützt ist. Das kann natürlich nicht funktionieren. Und das, ja, also von daher finde ich, ja, Klingonisch müssen wir dann gleich in unsere Tabelle aufnehmen. Klingonisch ist natürlich jetzt eine Sprache, die eben für die Literatur geschaffen worden ist, so ähnlich wie, oder für einen Film zumindest, so ähnlich wie Navi. Danke, dass du nochmal nachgeschaut hast. Ich habe immer gedacht, sie ist Navi. Das heißt aber Navi. Also mit diesem Verschlusslaut nach dem A. Ja,
ja, das gibt es im Deutschen ja nur relativ selten, ja, ja, dass das mit dem Konsonanten kombiniert wird. Aber es gibt ein sehr berühmtes Wort dafür als Beispiel, wo das auch noch die Bedeutung des Wortes determiniert. Das ist die Verneinung auf dem N. Man kann zustimmen sagen, mhm, oder mhm.
Ja, ja. Ja,
um es zu verneinen, und da macht man das ganz natürlich und ohne drüber nachzudenken. Deswegen kann man nicht sagen,
dass es außerhalb des normalen Wortschatzes
ist. Ist ein wenig außerhalb des normalen Wortschatzes, aber durchaus bekannt und gebräuchlich, und dadurch kann man sich mal vor Augen führen, wie das geht, und das ist, glaube ich, ganz gut, weil immer dann Leute fragen, wie spricht man das denn dann eigentlich aus?
Ja, ja, das stimmt. Also Navi. Ja. Gut, ja, Navi, ja, da hattest du ja eh schon erwähnt. Klingonisch haben wir auch erwähnt. Also zurück zu Esperanto. Warum ist Esperanto interessant? Oder sagen wir mal so, wieso? Ihr habt ja beide Esperanto gelernt. Warum habt ihr Esperanto gelernt?
Also ich habe Esperanto eher aus Neugier gelernt. Ich muss gestehen, dass ich, als ich es angefangen habe zu lernen, gar nicht genau wusste, was es ist. Erst als ich dann die ersten paar Lektionen von diesem E-Mail-Kurs durch hatte, da dachte ich mir, das ist ja alles so einfach hier. So musste eine Sprache eigentlich sein. Und dann habe ich also in diesen Plansprachen und auch diesen Ideen, die Idee hinter Esperanto mir näher angeschaut und fand das auch alles total spannend. Und letztlich bin ich vermutlich dabei geblieben, weil die Leute, die Esperanto lernen, so interessant sind. Das ist so ein sehr breites Spektrum von Extremen, würde ich sagen, die da sind. Und vor allen Dingen alles sehr interessante Leute. Das ist eigentlich meine Motivation, warum ich dabei geblieben bin. Warum ich es gelernt habe, würde ich sagen, das war Neugier und einfach Interesse an Sprachen.
Ja. Genau, das war bei mir auch so. Also Interesse an Sprachen. Und ich hatte einfach gedacht, Mensch, das ist mal eine Sprache, die nicht jeder kann. Die schaue ich mir jetzt mal an, die lerne ich mal. Einfach mal, um so eine Sprache zu lernen. Und dann habe ich festgestellt, dass sie doch sehr viele Leute können, jedenfalls mehr, als ich kennenlernen konnte. Und tatsächlich, man bleibt dann durch die Leute meistens dabei. Würfel, warum hast du Esperanto gelernt?
Ach, das hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Also mein Großvater hat schon Esperanto gelernt und Oma hat ja immer von erzählt, aber der ist ja im Krieg gefallen. Und das hatte ich aber so schon so als Kind immer so im Ohr. Ich habe mir dann
mein Großvater hat auch schon Esperanto gelernt.
Ja, das war damals so diese Arbeiter-Esperanto-Bewegung. Ja, war eben so Möbeltischler und hatte also nicht studiert, weil also jetzt kam jetzt nicht so von dem wissenschaftlichen Anspruch dahin, noch eine Sprache zu lernen, sondern da ging es darum, dass man sozusagen international Kontakte zu anderen Arbeitern haben wollte, um vielleicht auch die Verhältnisse zu verändern oder ähnliches. Und da habe ich schon davon gehört, aber das war immer nur so ein Wort. Und Oma sagte, ja, wenn er aus dem Krieg wiedergekommen wäre, dann hätte ich auch Esperanto lernen müssen. Mhm. Und dann habe ich mal als ich dann in Greifswald studiert habe, irgendwie Anfang der 90er mal so ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende in Berlin verbracht und habe mal so ein bisschen ganz aktiv beschlossen, ich suche mal ein bisschen nach dem Esperanto. Es gibt ja einiges in der Staatsbibliothek dazu, hauptsächlich ältere Werke, aber so das Grundlegende ist da erklärt. Ich habe mir das auch durchgelesen, auch mal so Grammatik, so die einfachen Regeln. Das kam mir alles sehr gut vor, aber da fehlte mir dann jetzt irgendwie die Möglichkeit, das richtig zu lernen. In Greifswald gab es keine Gruppe und das Internet war noch nicht so weit, dass man das da machen konnte. Und da blieb es dann so dabei. Und der dritte Punkt war dann eigentlich, dass ich versucht habe, mit Italienern Italienisch zu sprechen im Internet und habe dazu das Second Life benutzt. Also so eine virtuelle Welt, in der man einen Avatar hat und umhergehen kann. Und da treffen sich natürlich alle möglichen Leute und machen, was man im realen Leben auch tut. Also alles, was man sich so denken kann. Unter anderem sprechen die auch Italienisch miteinander zu verschiedenen Anlässen. Auch mit Schülern und aber auch so einfach bauen italienische Städte nach, wo man sich treffen kann. Also das ist also sehr schön. Und das habe ich benutzt und da hatte ich natürlich dann auch hier ein paar Freunde, die Italienisch sprechen, und ich bin dann eines Abends da hinein in das Second Life und habe dann niemanden gefunden, den ich kannte, der Italienisch mit mir sprechen wollte. Und dann marschierte so ein Avatar vorbei, der einen italienischen Namen hatte. Der Name wird immer so über dem Kopf so schwebend eingeblendet. Den habe ich dann angesprochen, aber er teilte mir dann mit, dass er gar kein Italiener sei und auch kein Italienisch könne, aber dass er nun zu den Esperantisten ginge, und ich bin dann mal mitgegangen. Die haben mir dann erklärt, dass Esperanto sei ganz einfach. Ich solle mal auf die Seite lernu.net gehen und dort so einen Anfängerkurs durchklicken. Das würde so einen halben Abend dauern und dann könnte ich den nächsten Tag schon wiederkommen und mit ihnen chatten. Das habe ich nicht so ganz geglaubt, habe das aber gemacht. Und tatsächlich, das ging dann den nächsten Tag so ein bisschen mit Wörterbuch schon, dass ich also mit denen relativ gut chatten konnte. Das hat mich sehr beeindruckt. Dann habe ich noch einen weiteren Aufbaukurs dort so geklickt. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und dann habe ich so gesagt, ach, dann mache ich auch den nächsten. Der schien mir aber ziemlich das Gleiche zu sein wie das, was ich gerade gemacht habe. Habe den übersprungen und dann so einen Mittelniveau-Kurs gemacht. Dort bekam man dann einen Tutor, also einen richtigen Menschen und nicht nur einen Computer, der das auswertete, was man schreibt. Das war ein Deutsch-Däne, der so mit den drei Muttersprachen Deutsch, Dänisch und Esperanto aufgewachsen ist. Der Lehrer war in Hamburg, ist jetzt im Ruhestand und lebt in Dänemark. Und der macht den ganzen Tag nichts anderes, als bei Lerno seine Schüler zu betreuen mit Esperanto. Und ja, der war mir da eine große Hilfe. Und von da an habe ich dann immer den Anfängerkurs im Second Life besucht, der einmal die Woche stattfindet. Da ist aber die Unterrichtssprache nur Esperanto, weil da Leute aus der ganzen Welt da sind. Das heißt, so ganz ohne Anfangskenntnisse kommt man da auch nicht zurecht. Aber dann ging das ganz gut. Und so, naja, nach so ein paar, drei Monaten habe ich da mal beschlossen, ich müsste jetzt mal unter Leute, die das auch richtig normal sprechen. Aber mir war das so ein bisschen blöd, jetzt hier in so einen Esperanto-Club in Berlin zu gehen, wo wahrscheinlich Leute sitzen, mit denen ich mich besser auf Deutsch unterhalten könnte als auf Esperanto. Und habe dann mal geguckt, ob es nicht so internationale Veranstaltungen gibt. Und da gab es ein Angebot, an dem Rockmusikfestival in Roskilde in Dänemark teilzunehmen. Praktisch kostenlos. Und wenn man Esperanto kann, habe mich da beworben. War da auch so ein bisschen, naja, vielleicht kann ich nicht gut genug Esperanto. Aber wir haben das so akzeptiert, wie ich meine E-Mail geschrieben habe. Bin dann dahin. Und wir haben dann erstmal so eine Woche gemeinsam vor dem Festival schon in Kopenhagen verbracht. Habe da also bei Esperantisten in so einer WG gewohnt. Da wurde eigentlich auch nur Esperanto gesprochen. Im Laufe der Woche reisten also immer mehr Teilnehmer an von dieser Gruppe, die da Esperanto sprechen, an diesem Festival teilnehmen wollte. Dann habe ich bis da so reingekommen. Ich kann auch kein Dänisch. Das erleichterte das dann auch unheimlich. Dann musste ich eben Esperanto sprechen. Viele konnten auch kein Englisch. Waren Leute aus Ukraine und aus Brasilien da. Und also sehr, sehr gemischte internationale Gruppe bis nach Neuseeland hin. Und ja, und dann waren wir dann eine Woche auf dem Festival, haben da so eine Pfandrückgabebude betreut. Jeder musste 24 Stunden im Laufe dieser Woche arbeiten. Ich habe gekocht für die Gruppe, 4 Abendessen. Das war so meine Aufgabe. Und war Essen, Trinken, Eintritt war alles frei. Es war sehr schön und dann bin ich noch eine Woche dort geblieben in Kopenhagen und habe zum Schluss noch an einem kleinen, winzigen Esperanto-Musikfestival teilgenommen. Und dann bin ich zurückgefahren und dann hatte ich praktisch 3 Wochen nur Esperanto gesprochen und danach konnte ich das besser und dann habe ich mich auch so hier in die Berliner Esperanto-Szene getraut.
Ja.
Ja, danach habe ich dann noch an dem fortgeschrittenen Kurs in Second Life teilgenommen. Ich glaube, so etwa ein Jahr lang haben wir immer einmal die Woche 2 Gedichte gelesen und darüber diskutiert. Und dann war ich der Meinung, dass ich das jetzt gut genug kann und habe mit dem Lernen aufgehört und mehr angefangen zu lehren. Habe dann so ein bisschen bei Felix mal mitgemacht, der ja Kurse macht. Und mittlerweile habe ich dann auch mal selbst eingemacht mit Mara zusammen in Hamburg. Ja, so ist das entstanden mit dem Esperanto.
Aha. Ach, der Stream hängt schon wieder. Ich darf echt hier, ich weiß gar nicht, das ist das erste Mal, dieses Problem, dass wir irgendwie ist das Netz überlastet. Keine Ahnung, jetzt den Access Point neu zu starten, ist natürlich blöd. Aber naja, müssen wir halt irgendwie durch. Also jetzt läuft es wieder. Setzt halt kurzzeitig aus und dann. Ja, also. Wo waren wir? Ja, also Esperanto, es wird hier dauernd gefragt, wie man Esperanto lernen kann. Lernu.net haben wir ja schon angegeben. Und dann gibt es natürlich auch noch viele andere Kurse. Ich habe auch schon mal einen Link hier in das Pad reingepastet, kann man also in den Shownotes lesen. Und hier ist, also was man auch ganz gut machen kann, man kann mal versuchsweise esperanto.de eingeben und dann ein Slash und kleingeschrieben den Namen der Stadt, wo man gerade ist. Dann kommt man auch oft auf die entsprechenden Infos in der entsprechenden Stadt. Also diese Esperanto-Gruppen, die es eigentlich überall gibt, bieten auch meistens Kurse an und das ist dann auch nicht so teuer. Also ja. Wie sieht es eigentlich hier in Berlin aus, Felix? Du weißt doch da Bescheid.
Ja, in Berlin weiß ich Bescheid, weil ich hier viele Kurse gemacht habe, also einige Kurse gemacht habe in den letzten Jahren. Hier gibt es vorwiegend Wochenendkurse, weil ich eher an den Wochenendkurs glaube, als an den wöchentlichen Kurs, wo man schneller mal nicht kann oder Lust verlieren kann, zu kommen. Bei Wochenendkursen kann man sich eben ein Wochenende freihalten für Esperanto und wenn man dann noch vielleicht ein zweites Wochenende sich freihält für Esperanto, kann man danach auf jeden Fall gut durchs Netz gehen und auch schon mal auf ein Treffen fahren und Esperanto weiter vertiefen. In Berlin gibt es also Wochenendkurse immer in Lichtenberg, also nicht immer, sondern an ausgewählten Daten, die man unter esperanto.de/ej.berlin unter anderem erfahren kann. Und die Wochenendkurse sind eigentlich immer ganz gut besucht. Manchmal gibt es Terminkollisionen, also die im Winter sind besser als im Sommer besucht, weil man im Sommer eben mehr machen kann in Berlin als im Winter. Und ja, also die Kurse laufen ganz gut und man kann danach wirklich schon Esperanto sprechen, ansatzweise. Also man kann sich verständigen über grundlegende Situationen und die Leute brauchen dann bloß den Mut, auf ein Treffen zu fahren und Esperanto anzuwenden. Das ist meine Erfahrung. Und die sich trauen, das zu machen und auch keine Angst haben, die schaffen das. Und wenn man eben denkt, naja, ich muss erst mal zu Hause noch ein bisschen weiter lernen und dann eben nicht diesen Schritt machen in die Esperanto-Welt, die lernen meistens nicht so gut Esperanto.
Ja. Ich hatte ja schon Second Life erwähnt, also auf Esperanto Dua Vivo. Und es gibt also mehrere Kurse, auch für Anfänger. Es gibt also einen so für die Europäer. Ein mehr für so Asiaten, dass es so ein bisschen in der angenehmen Zeit ist. Da hat man immer das Problem mit den verschiedenen Zeitzonen auf der Welt. Und es gibt mittlerweile einen, der nicht auf Esperanto, sondern auf Französisch unterrichtet wird, weil da ein Bedarf bestand, dass Leute gesagt haben, ja, das würden sie gerne mal lieber in ihrer Muttersprache erklärt haben. Da hat sich auch jemand gefunden. Und es gibt den fortgeschrittenen Kurs. Das sind also die 4 Kurse, die im Moment laufen. Ich werde mal gleich mal nach dem Link gucken.
Dann, ja, das wäre sehr gut.
Kann ich dazu, da gibt es auch einen Blog, glaube ich, ist das. Ja. Da kann man das dann nachlesen, wann da genau was stattfindet. Das wechselt auch immer so ein bisschen, also deswegen.
Ja, das ist eigentlich auch eine gute Idee, sowas in Second Life zu machen. Also wie gesagt, es gibt auch viele, viele Möglichkeiten da im Internet. Also Lernu ist sicherlich schon eine gute Plattform. Und ja, wir bieten ja auch einen fortgeschrittenen Kurs an, Würfel und ich, auf dem Camp, also im Chaos Communication Camp. Das ist ja dieses Jahr in Fienerfurt im August. Und dann wird es auf jeden Fall auch einen fortgeschrittenen Kurs geben. Allerdings muss man da natürlich schon vorarbeiten. Wenn man jetzt noch keine Kenntnisse hat, dann sollte man tunlichst selber schon mal so viel lernen, dass man bei einem fortgeschrittenen Kurs mithalten kann. Aber das sollte machbar sein. Also bis Fienerfurt ist ja noch einige Zeit hin. Der Stream meldet wieder, dass man nichts hört. Tja. Hier sieht es so aus, als würde es wieder funktionieren. Naja, gut. Wir machen einfach weiter, unbeirrt. Also Lernmöglichkeiten. Also ist lernbar und ist leicht lernbar. Jetzt haben wir ja eigentlich noch gar nicht gesagt, wie Esperanto klingt. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Esperanto sprechen.
Es mir und Don Leon geaudis, kiam oni. Volas ekscii kiel sonas Esperanto, oni evitu sonigi ĝin kiel hispana lingvo.
Aha. Ja, tio sonis strange. Ĉu vi ankaŭ povas normale paroli?
Jes, mi ankaŭ povas normale paroli. Sed tiam ĉiam homoj diras, ke sonas kiel la hispana. Kaj tio estas strange por mi, ĉar mi ne scias, ĉu sonas kiel la hispana.
Ne, tute ne. Ja.
Ja, multihomotiras tian.
Ja, ci sono la schiela hispana.
Schiela hispana.
Devus eventuale la...
Cia la vocaloi estes mis longai.
Yes, yes. Tio estes effektive traito quio memorigas pri la hispana. Sed generale... Naja, ciam Felix parolas, mi havas la impreson ke do li havas iomete slavan akcenton.
Es mi volis do ŝajnigi tion, ke mi estas ruso, kiu ne parolas bone Esperanton. Sed eble ankaŭ kiam mi normale parolas Esperanton, mi parolas kiel
slavlingvano. Vi parolas iom slavlingve, jes. Kiel slavlingvano, jes, efektive. Ja, do. Ĉar da la homoj... havas problemo in Audi in tiu case, muss da rigi in Esperanto.
Bonne.
Nu, yes. Ja, würfel diru vi ancora iom pri...
Ja, verŝajne la homo en la reto ne komprenas Esperanton, au almenaŭ ne ĉiuj.
Ne.
Do, ĝuste ni devas ŝanĝi de novo al la germana, mi pensas.
Ja, efektive ni devas tion fari. Ja, mi nur volis, ke simple estu iom da impreso, kie sonas Esperanto. Ja, dankon.
Ja. Ne, danke.
Ja,
ja, das war also jetzt immer Esperanto. Jetzt sind wir wieder zurück. Ja, was heißt das? Also wir haben uns unterhalten über... ihr könnt ja zurückspulen, wenn ihr dann den Podcast habt, über Akzente. Also Felix hat am Anfang mit so einem seltsamen Akzent gesprochen, den ich auch nicht richtig identifizieren konnte. Und dann hat er dann aber wieder normal gesprochen. Und ich finde, er spricht so ein bisschen Esperanto, das, also bei seinem Esperanto hört es so ein bisschen slawisch an. Manche Leute sagen, dass Esperanto Spanisch klingt, also Hispanisch, Spanisch. Und das hat Würfel dann auch so ein bisschen erklärt. Genau, das war Esperanto. Würfel hat dann erklärt, dass es an den kurzen, also halboffenen Vokalen liegt, die sehr zahlreich sind. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie Spanisch. Weil solche vielen Vokale gibt es auch im Italienischen. Die haben aber die Tendenz, die Vokale zu dehnen, was im Esperanto unschön ist. Und deshalb klingt es eher Spanisch. Ja, aber eigentlich klingt es gar nicht Spanisch. Also finde ich.
Also, je nach Sprecher.
Ist je nach Sprecher und je nach Hörer natürlich auch. Die Hörer haben ja gewisse Vorurteile und dann...
Also diese mittellangen, also für unser deutsches Ohr ähnlich eher kurzen Vokale sind doch typisch für das Spanische nach dem Hörgefühl. Mhm. Für Leute, wenn man die so in die Länge ziehen kann oder auch die Konsonanten verlängert, dann klingt das italienischer.
Ja, genau.
Und dazu kommen die Endung auf As und O und A, die ja im Spanischen für also Substantive typische Endungen sind, weiblich, männlich, plural, ja, die sehr häufig sind, die das also auch so ein bisschen bestimmen, weil die italienischen Wörter ja eher so auf I enden.
Mhm. So. Naja, ist das, ja, aber im Singular, in die Substantive auf O, im Plural auf Oi. Und dieses Oi ist schon seltsam.
Ja, das Oi, ist, richtig, ja. Das Oi, ja, ist etwas seltsam, daran erkennt man das, glaube ich, dann auch zuerst, dass es kein Spanisch,
ja, ja,
ist.
Naja, und wenn man nach Esperanto-Texten im Internet sucht, ist es immer ganz praktisch, wenn man das Wort und auf Esperanto angibt. Das heißt nämlich Kai und schreibt sich K-A-J. Und wenn man das eingibt, dann findet man oft Esperanto-Texte. Also wenn man irgendein Esperanto-Wort eingibt, was so ähnlich ist wie ein ja, italienisches oder spanisches, dann ist es gut, wenn man dazu noch Kai eingibt, weil man dann mit Sicherheit Esperanto-Wörter findet oder Esperanto-Quellen findet. Ja, genau. Also wir haben das jetzt ein bisschen vorgeführt und hoffentlich gab es einen Eindruck, dass das auch ganz nett klingt. Also eine vokalreiche Sprache, das ist immer sehr praktisch, also gerade für Musik und Dichtung und so. Und man kann, glaube ich, ganz leicht auch auf Esperanto dichten.
Ja, man kann es auch gut verstehen, wenn eine laute Umgebung ist. Das ich gestern wieder mal ausprobieren durfte, als ich bei dem CSD auf so einem Wagen war, wo laute Musik gespielt wurde. Da hatte ich mit Deutsch dann einige Verständigungsschwierigkeiten, aber nach dem Ausweichen auf Esperanto ging es dann. Ja.
Aha, da hattest du einen Esperanto-Sprecher bei der Hand.
Ja.
Nicht schlecht. Ja,
ja, und deswegen, ja, ich wurde ja auch darauf angesprochen. Wir kamen ja schon drauf, weil wir in der Zeitung der Piratenpartei, dem Kaperbrief, also die haben wir zum CSD in vielsprachiger Ausgabe gemacht und da haben wir es dann geschafft, auch eine Esperanto-Übersetzung drin unterzubringen. Und das führt natürlich dann dazu, dass man häufiger darauf angesprochen wird. Das ist immer auch so, Esperanto ist so ein bisschen auch unscheinbar, da mal jeder nicht so mit hausieren geht. Also ursprünglich gab es ja so die Empfehlung, so einen grünen Stern zu tragen, wenn man Esperanto spricht, und zwar immer, damit die Leute einen erkennen können. Das macht heute kaum noch jemand. Ich tue das auch nur gelegentlich. Ja, und
das machen die Alten.
Ja, und dann erkennt man das häufig nicht, dass jemand Esperanto spricht. Und man deswegen denkt man häufig, das kann keiner. Und es können aber viel mehr, als man denkt, nach meiner Erfahrung.
Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist allerdings das stimmt, man ist dann immer ganz überrascht, weil man erst denkt, naja, Esperanto spricht ja keiner und dann können das plötzlich mehr Leute, als man so denkt. Was sind das denn für Leute, die Esperanto sprechen?
Ja, also ich hatte ja vorhin gesagt, mein Großvater war dann noch so aus dieser Arbeiterbewegung. Heute sind das eher Leute, die, glaube ich, eine höhere Bildung haben und schon Sprachen können, aber so aus idealistischen Gründen Esperanto lernen, weil sie irgendwie die Welt verbessern wollen und sagen, da muss man Sprachbarrieren abbauen und das kann mit Esperanto ganz gut.
Ja, das ist auch so. Und ich denke mal, vom Hintergrund her sind es zum einen, glaube ich, viele Leute, die so einen mathematisch-informatischen Hintergrund haben und die glauben, dass man also auch Sachen gut bauen kann oder einfache Sprachen bauen kann. Wenn man schon Programmiersprachen bauen kann, warum nicht dann auch Sprachen zu besprechen? Und die anderen sind die, die eh schon viele Sprachen sprechen, wie wir vorhin auch meinte, die dann denken, ach, Esperanto ist eigentlich auch interessant, nehme ich mal mit. Das sind so, glaube ich, die beiden Hauptfraktionen, die ich da bisher kennengelernt habe.
Ja gut, aber wenn man schon irgendwie, der Wortschatz ist ja so ein bisschen zusammengestellt aus romanischen, germanischen und slawischen Wurzeln hauptsächlich. Und wenn man schon solche Sprachen kann, dann fällt einem natürlich das Lernen dieser Vokabeln besonders leicht. Und dann ist es noch ein geringerer Aufwand, das Lernen, dass es ohnehin schon ist. Mhm. Und dann kann man das einfach mal so nebenbei mitnehmen, ohne nochmal sehr viel Zeit investieren zu müssen, eine Sprache zu lernen. Also wenn ich bedenke, dass ich zum Beispiel in Englisch ja in der Schule 9 Jahre investiert habe, wo wir jede Woche mehrfach zusammengekommen sind, um Englisch zu sprechen. Und ich immer noch das Gefühl habe, dass ich das nicht so richtig kann, um mal einen Artikel zu schreiben, der unkorrigiert irgendwo hingestellt werden kann. Das erschreckt mich immer so ein bisschen.
Mhm.
Ja, das und von anderen Sprachen, ja, also ich glaube, ich kann Französisch einigermaßen, spreche es ein bisschen selten, aber die meisten, die das in der Schule gemacht haben, wenn man fragt, die können es dann gar nicht mehr in irgendeiner brauchbaren Form. Die benutzen es auch nicht mehr. Und ja, das heißt, man verwendet sehr viel Zeit darauf, eine Sprache zu lernen, um sie dann nicht so richtig zu können.
Ja,
Ja. Und der Esperanto ist eben umgekehrt, man findet relativ wenig Zeit drauf und merkt aber sehr schnell, dass man es doch relativ gut kann.
Ja. Und man kann eben auch auf Esperanto recht schnell sprachlich kreativ werden und selbst Wortspiele und Ähnliches machen, was man also in den anderen Sprachen, wo Muttersprachler immer die Oberhand haben, sich nicht so oft traut, weil man einfach nicht so gut kann und auch eben nicht diese Idiomatik so auf den Kopf stellen möchte manchmal.
Ja, ja, das stimmt. Also Esperanto ist natürlich da so, dass es nicht so viel, also dass man viele Sachen einfach lernen kann, also wirklich lernen kann und auch eine gewisse Freiheit besteht, was die Idiomatik angeht. Das hat man halt in vielen anderen Sprachen nicht. Es ist genau festgelegt, wann welche Präposition kommen muss. Und wenn man das nicht richtig macht, dann fällt man sofort auf als jemand, der die Sprache nicht gut kann. Und bei Esperanto hat man da manchmal größere Freiheiten, was Präpositionen angeht oder so. Und das ist natürlich ein Vorteil.
Und es ist auch spannend, dass Esperanto, obwohl es eine Fremdsprache ist, von den Leuten eher als ihre eigene Sprache angesehen wird. Also man sagt nicht, wenn man mit einem anderen Esperanto-Sprecher spricht, ja, Esperanto gehört da dem sozusagen, es ist seine Sprache, wie wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der Franzose ist, da ist Französisch eher seine Sprache. Bei Esperanto ist das irgendwie unsere Sprache oder eben auch meine Sprache. Und deswegen traut man sich, glaube ich, auch mehr Freiheit zu. Also man hat die Freiheit auch, aber man traut sich, glaube ich, auch mehr, weil man eben das auch irgendwie als seine eigene Sprache betrachtet.
Ja, es gibt ja auch dann nicht so wirklich viele Muttersprachler, also zumindest die auch nicht solche, die die Normen setzen, wie zu sprechen ist, sondern das macht die Masse der Sprecher, die Esperanto sprechen als Fremdsprache quasi und sie machen damit die Fremdsprache sehr zu ihrer eigenen Sprache und Übersetzungen werden ja auch vorgenommen, also sonst immer in die Muttersprache, weil niemand so gut die Fremdsprachen kann, dass man da hinein wirklich gut übersetzen könnte, ohne dass das auffällt. Was aber oft dazu führt, dass dann der Ursprungstext nicht in der Originalsprache nicht richtig verstanden wurde. Esperanto-Texte werden ja umgekehrt übersetzt. Die werden also von Muttersprachlern in ihr geliebtes Esperanto übersetzt und sind deswegen oft besser. Weil der Originaltext richtig verstanden ist und das Esperanto ist, wir sprachen ja noch nicht so richtig drüber, sehr ausdrucksstark. Das heißt, man schafft es dann häufig, dann eine Formulierung zu finden, die das auch, was man jetzt in seiner Muttersprache an Feinheiten entdeckt hat, sehr treffend wiedergibt.
Ja, das stimmt. Durch das agglutinierende Sprachsystem kann ich natürlich viele Nuancen ausdrücken. Und wenn ich genau weiß, wie die Nuancen sind in der Ausdruckssprache, dann gelingt mir das natürlich auch, auf Esperanto das entsprechend nachzuahmen. Während wenn ich aus einer fremden Sprache übersetze, deren Nuancen ich nicht so gut erfasse, natürlich immer Schwierigkeiten habe, obwohl ich natürlich in meiner Muttersprache auch alle Mittel hätte, Dinge sehr nuanciert auszudrücken. Aber das stimmt. Das ist ein interessanter Aspekt, warum Esperanto-Übersetzungen meistens besser sind als andere. Ja, ich glaube, bei dem mehrsprachigen Kaperbrief, von dem wir vorhin gesprochen haben, kann man das auch sehr schön sehen.
Ja, da gibt es einige starke Wörter in der Esperanto-Übersetzung. Also mein Lieblingswort ist immer noch Malkrimigon, die Entkriminalisierung, was im Deutschen auch in anderen Sprachen immer so hört, als wenn man das nur wegnimmt, dass es kriminell ist. Aber das Esperanto-Wort hier bedeutet, dass man in das Gegenteil die Sache verkehrt, nämlich es etwas völlig Legalem macht. Mhm. Ja. Und das ist ein viel stärkeres Wort zum Beispiel.
Ja, ja, genau. Also das denke ich auch. Also da gibt es sehr schöne Möglichkeiten, Dinge auszudrücken. Und ganz schlimm ist natürlich, wenn man in eine andere Fremdsprache übersetzt. Da hat man natürlich besonders große Schwierigkeiten. Also ja, das stimmt. Und beim Übersetzen merkt man auch, gerade wenn man deutschen Text in Esperanto übersetzt, dann merkt man auch oft, wo der deutsche Text nicht so toll ist.
Ja, das auch. Das kann ich bestätigen. Also wenn man merkt, dass man mit Übersetzung Schwierigkeiten hat und nicht genau weiß, was das heißen soll, wenn man sich ausdrücken soll, dann liegt das oft an der Schwäche in dem Original, das man aber so als Muttersprachler erstmal überlesen hat, weil man ungefähr das auch so halb verstanden wegspeichern kann. Mhm. Aber gerade bei Texten, die einem gewissen wissenschaftlichen Anspruch genügen sollen, das aber nicht schön ist, wenn man sich so halb gar ausgedrückt hat.
Mhm. Ich finde auch, dass Esperanto viel mehr Verantwortung auf den Sprecher legt als viele andere Sprachen, weil man sich sehr präzise ausdrücken kann und deswegen auch Nuancen manchmal vielleicht genau überlegen muss, wie man sie ausdrückt. Als auf Deutsch zum Beispiel, wo man, oder auf Englisch noch schlimmer, wo man also als Hörer sehr viel interpretieren kann und dann sich denken muss, was hat eigentlich gemeint. Das kommt auf Esperanto, glaube ich, seltener vor, weil man sich da sehr präzise ausdrücken muss nahezu, weil die Nuancen so zahlreich sind manchmal.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Also da ist auf jeden Fall was dran. Ja, ich hatte ja vorhin schon gefragt, wer alles Esperanto spricht. Und dann stellt sich auch die Frage, wie findet man die, wenn man jetzt mal mit Leuten Esperanto sprechen will? Also in Second Life findet man welche. Und sonst? Im realen Leben?
Also in Berlin gibt es da eine recht aktive Esperanto-Jugend, auch ein Esperanto-Verein, also für Leute aller Alter. Und ansonsten kann es eben sein, dass in den, die kann man finden über esperanto.de oder eben einfach über Esperanto und Berlin in einer Suchmaschine oder Esperanto und Stadtname in einer Suchmaschine, besser gesagt. Und ansonsten kann es eben sein, dass man keinen vor Ort hat, wenn man in einem dünner besiedelten Raum wohnt oder sonst wo. Und dann kann man eben auf Treffen fahren und da sollte man auch Mut haben, auf Treffen zu fahren, um Leute kennenzulernen, die Esperanto sprechen, denke ich mal.
Ich glaube, man kann auf Treffen fahren, ohne dass man wirklich sehr gut ist, weil man natürlich auf dem Treffen sofort durch Learning by Doing ziemlich schnell, ziemlich gut wird. Also das, denke ich, ist wirklich ganz praktisch. Würfel, hast du den Chat im Auge? Ich habe nämlich im Moment hier Schwierigkeiten mit meinem Rechner.
Das kommt bei dir alles zusammen heute.
Ja, ja, ich kann den Chat nicht mehr sehen. Ja. Das Fenster kriege ich nicht mehr auf.
Wir haben um 19.55 Uhr geschrieben, dass der Stream wieder da sei.
Ja, das habe ich auch festgestellt. Also den Stream kann ich jetzt gut sehen hier, also ob der Stream läuft oder nicht. Aber ich kann den Chat nicht mehr sehen. Naja, also wir haben heute wirklich technische Schwierigkeiten. Ich muss das nächste Mal irgendwie was anders machen. Aber wir arbeiten dran.
Ja, vielleicht uns dann doch fest verkabeln.
Fest verkabeln und vorher den Rechner vielleicht mal neu starten und so. Naja. Gibt es noch irgendwelche Fragen aus dem Chat? Sonst sind wir eigentlich mit meinem Programm durch. Also wir haben natürlich jetzt hier den Schwerpunkt auf Esperanto gehabt. Tokipona hatten wir noch erwähnt. Möchtest du noch was zu Tokipona sagen?
Ja, das ist nochmal so ein ganzes Kapitel für sich. Also Tokipona sprechen ganz viele Esperantisten. Das ist also so der Ort, wo man das lernen kann. Es gibt das immer mal wieder bei Esperanto-Veranstaltungen, Kurse, das zu lernen. Die Idee der Sprache ist, dass sie durch eine Reduktion auf das Wesentliche ein besseres Denken, ein besseres Leben erzeugt. Ich halte es aber auch für eine linguistische Spielerei, die Spaß machen kann. Und es gibt nur so gut 120 Wörter. Das ist der eigentliche Gag dabei, die so die wesentlichen Kategorien des, was man benennen muss, beschreiben. Also man kann da sicherlich keine philosophischen Traktate drin verfassen, aber so einfache Kommunikation ist eben möglich. Und gerade wenn man es schriftlich macht, so manchmal bei Twitter oder so, da mache ich das mal ganz gerne. Das kann man auch gut verstehen dann. Und man lernt beim Lernen, also man kann es natürlich sehr schnell lernen. Also ich habe letztes Jahr zu Ostern in München einen Kurs angeboten über die Ostertage und wir haben also 3 Tage so die Grundlagen der Sprache gelernt und am 4. Tag haben wir dann angefangen, die Bibel zu übersetzen, haben so die ersten so 24 Verse geschafft, weil man sehr schnell dann das Niveau hat, das auch dann zu können. Also die Schöpfungsgeschichte eignet sich auch besonders gut, weil da eben grundlegende Dinge behandelt werden. Da sind keine Spitzfindigkeiten drin. Und da geht es um Erde, Wasser, Mond und Sterne, um Licht und Luft, um den Menschen und die Tiere. Und da ist das dann relativ einfach, das in eine einfache Sprache zu bringen. Ich habe das eigentlich zunächst für ein sehr ambitioniertes Projekt gehalten, aber es hat dann relativ gut geklappt. Wir mussten sogar dann, um präzise zu sein, das althebräische Original bemühen. Also es war auch, ich hatte nur davon, war nur davon ausgegangen, dass wir Luther als Vorlage nehmen, damit wir nicht noch mit einer anderen Fremdsprache hadern. Aber dann war sehr schnell unklar, was Luther denn gemeint hat, dass er das so übersetzt hat. Und von den 5 Leuten, die dann noch dabei waren an dem Tisch, konnten 4 sowieso althebräisch. Da war das dann kein Problem, dann auch mal in das Original zu gucken und sich Klarheit zu verschaffen, wie das denn gemeint war und welches jetzt das richtige Tokipona-Wort war. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und ich finde auch, dass man, da tue ich mal auch so, mehr erfährt, wie Sprache so grundsätzlich funktioniert, wenn man nicht so mit 1000 Vokabeln und 3 Jahre Grammatiklernen belastet ist, sondern man sagt so, jetzt habe ich das, das ist mein Bausatz für diese Sprache, jetzt kann ich damit arbeiten, und dass man dann sich bewusster wird, na, wie funktioniert denn Sprache eigentlich und warum können wir uns überhaupt verständigen mit Sprache?
Naja, ich finde allerdings, man muss sehr lange nachdenken, bis man dann mal eine präzise Übersetzung hat. Gerade weil es so wenig Wörter gibt, da muss man halt genau überlegen, wie macht man es jetzt. Und ich finde, das macht es auch beim Sprechen schwer. Also wenn man muss ja erstmal wissen, wie sage ich denn nun Auto, wenn ich kein Wort für Auto habe. Und das muss man eben auch lernen. Also man muss dann auch lernen, wie man es macht.
Ja, das ist ja das, was man auch dabei als Erfahrung mitbekommt, dass das eben dann plötzlich schwieriger ist als Esperanto, obwohl es weniger Wörter gibt beim Sprechen.
Genau.
Dass also nicht durch eine weitere Reduktion praktisch alle Sprachprobleme gelöst werden, wie man sich das so denken kann, sondern dass manche dann auch erst entstehen.
Ja.
Also das lernt man auch bei der Gelegenheit. Ja. Und wo auch die Grenzen dieser einfachen Sprache sind, das kriegt man sicherlich auch sehr schnell mit. Aber trotzdem fand ich, das ist eine sehr lehrreiche Sache, sich damit zu beschäftigen. Gerade wenn man mal so dem Funktionieren von Sprache mal so nicht so ganz theoretisch auf den Grund gehen möchte, sondern mehr mit seiner praktischen Erfahrung.
Ja.
Ich fand auch Esperanto lernen sehr hilfreich beim Versuch zu verstehen, wie Sprache funktioniert, weil man auch beim Esperanto nicht so viel Ballast drumherum hat und also wirklich ziemlich einfache Ursache-Wirkungsbeziehungen in der Sprache sehen kann und auch die Freiheit hat, damit zu experimentieren und ein Gefühl zu bekommen für dieses Funktionieren von Sprache. Und das fand ich persönlich sehr bereichernd und auch sehr hilfreich für das Lernen von weiteren Sprachen danach.
Ja, ja, ich denke auch. Also es ist eine große Hilfe zum Sprachenlernen. Und interessanterweise können natürlich auch die Esperanto-Sprecher oft viele andere Sprachen. Das ist sehr, sehr interessant. Also ich habe eigentlich unter den Esperanto-Sprechern oft so Sprachnerds getroffen. Also ich habe Leute getroffen, die konnten Gebärdensprache. Habe ich dann ja auch selber gelernt, allerdings erst wesentlich später. Da gab es viele Angehörige von Minderheitensprachen, Katalanen zum Beispiel, habe ich sehr viel kennengelernt über Esperanto, Basken auch. Und ja, also auch gleich am Anfang, als ich mit Esperanto angefangen habe, oder nicht am Anfang, also ich habe dann auch sehr schnell auch Leute kennengelernt, die hier zum Beispiel auch Brei schreiben konnten, also das das Schreibsystem für Blinde. Das war mir vorher auch nicht so klar, dass man das einfach auch mal so lernen kann als Sehender. Und da gab es halt Leute unter den Esperanto-Sprechern. Das war schon eindrucksvoll. Ja, es gab auch sonst natürlich sehr ausgefallene oder gibt sehr ausgefallene Menschen. Es gibt dazu ja auch eine Untersuchung, wo man dann festgestellt hat, dass zum Beispiel auch die Zahl der Vegetarier sehr hoch ist und so. Also offensichtlich ist das so ein bestimmter Menschenschlag, der sich auch für Esperanto interessiert.
Ich denke auch, dass beim Sprachenlernen noch hinzukommt, also neben dem vertieften neben der besseren Einsicht in das Sprachenfunktionieren, was man hat durch Esperanto, auch der Erfolg, dass man eine Sprache mal gelernt hat. Ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn man in der Schule oder sonst wo oftmals beim Sprachenlernen nicht so erfolgreich war, dann kann das auch durchaus an der Sprache gelegen haben und man hat dann irgendwann auch keine Lust mehr, weil man keine Lernerfolge erzielt. Und im Esperanto hat man oftmals sehr schnell Lernerfolge und dann auch entsprechend mehr Lust, noch weiter Sprachen zu lernen.
Mhm. Ja, ich denke, das spielt wirklich auch eine Rolle. Ah, ich sehe mal wieder den Chat, das ist ja mal gut. Ja, klar, also ich denke auch, dass das sicherlich eine Bereicherung ist, Esperanto zu lernen und eben auch besonders, wenn man noch weitere Sprachen lernen will, also als Sprungbrett für andere Sprachen. Also es ist natürlich auch besonders leicht, Esperanto zu lernen, wenn man schon Sprachen kennt, aber das ist natürlich der aufwendigere Weg, wenn man erst viele Sprachen lernt und sagt, jetzt lerne ich Esperanto. Es ist ja besser, erstmal Esperanto zu lernen und dann
andere. Das ist sicherlich auch umgekehrt, dass wenn man Esperanto kann, dann fällt es einem leichter, auch andere Sprachen zu lernen.
Genau.
Das ist sicherlich auch ein Teil davon und ja, also der Zeitaufwand ist einfach geringer, den man braucht, um zu einem gewissen Erfolg zu kommen. Es ist auch, ja, auch sonst ist das nicht so ein Klimmzug. So intellektuell muss man sich da nicht dran verheben. Und deswegen ist das ein guter Einstieg. Und eigentlich, ja, man kann es auch benutzen. Das ist, also, unterscheidet das vielleicht von anderen Sprachen, die es auch gibt, die vielleicht in der Kategorie liegen, wo es nur sehr wenig Sprecher gibt. Bei Esperanto gibt es sehr viele. Man weiß ja nicht genau, wie viele. Aber so gefühlt gibt es irgendwie Millionen, würde ich sagen, die man, weil man überall und immer wieder auf Esperanto-Sprecher trifft. Das ist auch natürlich so ein bisschen in Europa und Brasilien und Asien stärker als etwa in den USA, wo die häufig sehr isoliert leben, wegen der Weite des Landes und dem geringen Wert, den man da Fremdsprachen zumisst. Ja. Aber, oder in Afrika, aber so gefühlt gibt es sehr viele, und mit denen man in Kontakt treten kann, und das macht die Sache dann auch sehr angenehm, dass das also nicht so theoretisch bleibt und man das auch praktisch anwenden kann. Und wenn man es natürlich häufiger praktisch benutzen kann, dann wird man auch wieder besser da drin.
Ja, klar. Das,
also sonst bei der Bemühung ums Italienische, ich habe es ja schon gesagt, man muss sich dann auch schon irgendwo hinbegeben, um Italienisch zu sprechen. Also man kann auch nicht in eine beliebige Pizzeria hier gehen, weil die entweder von Arabern betrieben wird oder die einen merkwürdigen süditalienischen Bergdialekt sprechen, den auch Italiener nicht verstehen. Also das ist ja dann auch schwierig, manchmal da so richtig in Kontakt mit Leuten zu kommen, mit denen man gut reden kann, um es zu lernen. Und das ist bei Esperanto nicht so. Die Esperantisten sind ja auch meist sehr daran interessiert, dass Esperanto gelernt wird, und freuen sich also auch drüber. Das habe ich sonst eigentlich nur auch so bei exotischen Sprachen so erfahren. Also wenn jemand Englisch lernt, dann ist keiner aus dem Häuschen und freut sich, dass man jetzt Englisch gelernt hat oder Französisch. Das ist wird dann so bei hingenommen.
Polnisch ist,
ja?
Bei Polnisch ist mir das auch passiert, dass man, also die Polen freuen sich sehr, wenn ein Deutscher Polnisch lernt. Und man hatte also eine positive Grundeinstellung mir gegenüber oft entwickelt, die also fast ähnlich ist wie auf Esperanto treffen, würde ich sagen, wo man sich auch eben über Leute freut, die Esperanto sprechen.
Ja, ja. Das ist sicherlich auch bei Baskisch so. Also ich denke, das ist dann durchaus sinnvoll, auch mal so eine Sprache zu lernen, weil, ja, weil man eigentlich immer sehr willkommen ist. Ja. Weil man eben was macht, was nicht jeder macht.
Ja, das ist sicherlich richtig, aber ich wollte noch sagen, dass die Esperanto-Sprecher sind auch daran gewöhnt, dass Anfänger immer da sind bei Veranstaltungen, und deswegen ist das auch akzeptierter, als wenn man jetzt gerade so ein bisschen Englisch gelernt hat und unter Engländer gerät.
Ja. Und im Esperanto waren alle mal Anfänger, kann man sagen. Also
Ja, genau.
Das ist auch ein Punkt.
Natürlich auch, deshalb ist es eigentlich auch eine sehr demokratische Sprache, weil irgendwie jeder aufeinander, also alle gehen aufeinander zu. Ja. Es gibt niemanden, der die Sprache schon in die Wiege gelegt bekommen hat. Es gibt zwar ein paar Esperanto-Muttersprachler, aber es sind ja ganz wenig und die sind ja vernachlässigbar.
Die sind ja auch nicht Muttersprachler, so wie man Deutsch-Muttersprachler wird, indem die ganze Umwelt praktisch von den Eltern bis zu den Spielkameraden bis zu Kindergarten, Schule, Fernsehen, Radio und alles, was man mitbekommt, praktisch alles auf Deutsch ist. Und dann Esperanto-Muttersprache heißt ja meist, dass sie ein oder zwei Elternteile hatten, mit denen sie Esperanto gesprochen haben, und dass sie ab und zu mal auf ein Treffen gefahren sind für Kinder, wo dann die Kinder untereinander Esperanto gesprochen haben. Aber die sind natürlich genauso wie alle anderen in einem deutschsprachigen oder französischsprachigen oder englischsprachigen Umfeld aufgewachsen und war nicht in einem Esperanto-Kindergarten oder auf einer Esperanto-Schule und haben auch mit ihren Schulfreunden nicht Esperanto gesprochen. Und das ist da der große Unterschied.
Ja.
Dass man, die können es auch häufig auch nicht besser als die anderen, weil die es ja von denen gelernt haben.
Naja,
also es gibt Leute, die können es gut, aber ich kenne auch Leute, die es nicht so gut können.
Nee, also ich habe die Erfahrung, also ich kenne Esperanto-Muttersprachler und ich war also zum Teil sehr erstaunt. Also ich kenne zwei, die so in meinem Alter sind, ich habe ja schon mit 15 Esperanto gelernt, die waren damals also auch in dem Alter, und ich kannte die Eltern lange Zeit nicht. Die hatten halt Esperanto zu Hause von ihren Eltern gelernt. Und ich war total erstaunt, das hat mich richtig traumatisiert, weil die beide sehr gut Esperanto konnten. Als ich dann die Eltern kennengelernt habe, und die sprachen ganz furchtbar Esperanto, also insbesondere die Aussprache. Also grammatisch war das schon okay. Vergessen Akkusative mal hier und da. Aber eben die Aussprache war ganz scheußlich, und das war bei den Kindern eben nicht der Fall. Und einen anderen Fall, der ja auch ganz berühmt ist, weil da auch Forschungen stattgefunden haben, also die Kinder von Renato Corsetti, dem früheren Vorsitzenden des Welt-Esperanto-Bundes, seiner Frau, die ist Engländerin, sprechen halt Esperanto, weil man zu Hause halt Esperanto spricht, das ist halt die Familiensprache. Und die sprechen Esperanto, also einmal sehr undeutlich und sehr schnell. Das ist auch aufwendig. Es ist halt schon so, dass viele Esperanto-Sprecher, weil sie eben Esperanto entweder erstmal nur gelernt haben, langsam sprechen, oder eben, weil sie dann auch über viele Esperanto-Kurse gegeben haben, irgendwie auch gewöhnt sind, Esperanto eher langsam zu sprechen und deutlich zu sprechen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass Esperanto nicht so in Dialekte zerfällt, weil halt jeder irgendwie auch bemüht ist, sich verständlich auszudrücken. Und das war bei denen ganz anders. Und dann gab es eine interessante Situation. Die haben natürlich öfter Esperanto-Gäste. Und die haben sich die Kinder waren, jetzt sind sie ja erwachsen, so ein bisschen so überlegt, da die Gäste hinters Licht zu führen oder auch zu zeigen, dass sie besser sind. Und das konnte ich also auch erleben. Der eine Sohn war damals noch ziemlich klein und interessierte sich wie Kinder in dem Alter üblicherweise für Dinosaurier und hatte jetzt ein Dinosaurierbuch auf Italienisch oder Englisch, das weiß ich nicht mehr, und kannte jetzt alle Dinosauriernamen auch auf, also Bezeichnungen auch auf Esperanto. Und natürlich, kein normaler Esperanto-Sprecher hat sich so mit Dinosauriern beschäftigt, vielleicht wenn das ein Fachmann ist oder so. Also ich kann ja nicht mal auf Deutsch die Bezeichnung der Dinosaurier. Ich weiß, da gibt's einen Archaeopteryx und einen Tyrannosaurus Rex und das war's dann schon. Und die ganzen anderen kenne ich natürlich nicht. Und ja, der hat mir dann da die Dinosaurier gezeigt und dann eben deutlich herausgekehrt, dass er die besser kennt als ich. Man hat dann auf irgendeinen Dinosaurier gezeigt, der da auf so einem Bild war, in dem Buch, und meinte, was ist das denn für einer? Weiß ich nicht. Und dann wusste er es, war ganz stolz. Und hat mir das dann auch gezeigt, weil auf der anderen Seite dann für jeden Dinosaurier auch nochmal genau stand, was das für einer ist. Und das fand ich sehr interessant, weil natürlich, wenn wir Esperanto erst im Erwachsenenalter lesen, fehlt dann möglicherweise auch was. Weil halt solche Themen, mit denen man sich dann vielleicht aufgrund eines allgemeinen Interesses, das Leute in einem bestimmten Alter haben, dann nie auseinandersetzt. Also das fand ich wirklich erstaunlich. Und da muss ich wirklich sagen, Muttersprachler haben da schon einen Vorteil mit Esperanto. Aber es sind ja nur ganz wenige, also wie gesagt. Es stimmt auch, dass es Muttersprachler gibt, die nicht so gut Esperanto sprechen. Solche habe ich auch kennengelernt, ja.
Ja, hier, um auf den Chat zurückzukommen, also wird also gerade nach Esperanto als Weltsprache gefragt und nach der Idee dahinter.
Ja, genau.
Ja, also die Ideen gibt es also beide, durchaus. Die Weltsprache, dass man also mit Esperanto als Zweitsprache quasi eine Verständigungssprache für alle schafft, die leicht zu lernen ist. Das hätte also den Vorteil, dass also die Muttersprache nicht so den Druck ausgesetzt sind von einer starken Sprache wie Französisch oder Englisch, die ja immer so das dann zurückdrängen, wo ja auch mit politischem Einfluss und viel Geld und das also durchaus gewollt ist, in der Sprache so ein bisschen imperialistisch aufzutreten. Und das andere ist ja die sogenannte interna ideo, dass also das auch verbindend sein soll, also dass man also nicht nur eine Sprache spricht, um eine Sprache zu sprechen, sondern auch eine bessere Verständigung über auch nationale Grenzen hinweg, Sprachgrenzen hinweg erreichen möchte, um die Welt friedlicher machen, die Missverständnisse geringer. Aber das ist eine Idee, die bei manchen Esperanto-Sprechern hoch angesiedelt ist und andere sprechen einfach nur, weil sie Spaß dran haben und denen ist das auch egal.
Also da ich auch im Vorstand des Deutschen Esperanto-Bundes bin, kann ich auch noch was sagen zur aktuellen Lage in Deutschland zu dieser Forderung. Also wir sind da auch, denke ich mal, realistisch, dass momentan Englisch also eine dominante Stellung hat und die auch auf absehbare Zeit haben wird. Und wir konzentrieren uns momentan eher auf Forderungen oder auf Wünsche, die relativ klein sind und uns erfüllbar scheinen. Zum Beispiel, dass man also in den Schulen über Esperanto informiert, dass man zum Beispiel in der 8. Klasse einen Vortrag verteilt, Esperanto oder dass man Esperanto im Unterricht in Geschichte behandelt oder irgendwas in der Richtung. Und also jetzt diese Forderung, Esperanto als EU-Amtssprache oder irgendwas, die gibt's also bei seriösen Meinungsmachern, glaube ich, nicht mehr. Unter anderem auch, weil dafür zunächst Esperanto Amtssprache sein müsste in einem EU-Mitgliedsstaat. Und das ist momentan eher schwierig.
Naja, gut, man kann sich das auch anders überlegen, aber es ist halt schon so, dass die EU als Ideologie hat, dass da jeder, ohne irgendwas zusätzlich lernen zu müssen, einfach auftreten kann, Parlamentarier werden kann und seine Sprache sprechen kann. Und das ist eigentlich die Idee, die dahinter steckt. Und dass das keine so gute Idee ist, kann man sich vielleicht überlegen, wenn immer mehr Staaten und immer mehr Sprachen dazukommen. Vor allen Dingen hat man auch nicht so richtig gedacht, damals, dass es natürlich auch Sprachen gibt, Gegenden gibt, wo man noch andere Sprachen spricht. Also zum Beispiel gibt es ja möglicherweise ungefähr 9 Millionen Katalanischsprecher. Die sind aber gar nicht repräsentiert. Ne? Die müssen halt Spanisch benutzen. Das ist ja auch irgendwie ein Designfehler da in dem Konzept.
Ja, dafür gibt es dann aber Sprachen wie das Irische, die selber im Parlament nicht benutzen.
Genau.
Aber die dann, weil es in Irland aus formalen Gründen Amtssprache ist, eben dann auch in Europa Sprachen sind. Und dann ist es natürlich schwierig, Übersetzer zu finden für Litauisch-Irisch oder solche Kombinationen.
Ja. Ja, ja. Oder die Malteser, die haben, also eigentlich sind alle Malteser zweisprachig, sprechen auch Englisch, aber Maltesisch ist natürlich auch Amtssprache in der Europäischen Union. Und das ist natürlich auch ganz schwierig. Also gerade Übersetzer Maltesisch, Litauisch dürfte schwierig sein. Und das ist, also wirklich gut, also Dolmetschen, es geht ja ums Dolmetschen, wirklich gut Maltesisch zu können und Litauisch zu können und noch vielleicht eine andere, das kommt halt nicht so häufig vor. Da muss man meistens irgendeine Brücke dazwischen schalten. Also das ist halt der maltesische Übersetzer aus dem Englischen übersetzt und so, aber es ist wieder eine Sprache dazwischen. Das ist natürlich auch nicht gut. Also das ist, glaube ich, von Anfang an nicht so richtig gut überlegt worden, aber man wollte eben bei der EU nicht so ein System haben von Diplomaten, wo man erstmal lange Sprachkurse machen muss in Englisch oder Französisch, Sprache der Diplomatie, und dann können die Leute da erst teilnehmen, sondern es soll halt tatsächlich so eine Art Bürgerparlament sein, wo da jeder sich einmischen kann.
Ja, aber das Protokoll ist ja schwer lesbar, denn das wird ja erstmal nur so auf Babylonisch veröffentlicht, das heißt, jeder hat in seiner Sprache gesprochen. Dann hatten die aber eine Simultanübersetzung, die natürlich nicht zur Veröffentlichung gedacht ist und auch nicht veröffentlicht wird. Das heißt, der Franzose bezieht sich auf den Dänen, der gesprochen hat, der sich auf den Spanier bezieht, der davor gesprochen hat. Jetzt kann ich aber kein Dänisch, jetzt kriege ich also diese Verbindung nicht hin. Mhm. Ja, weil der Franzose sagt, ja, wie mein Vorredner schon zu dem Beitrag da angemerkt hat, und dann will ich danach gucken, dann ist das auf Dänisch, das ich nicht verstehe, und dann kriege ich nicht genau raus, was der denn da angemerkt hat, und da muss ich warten, bis die Übersetzung da ist ins Deutsche. Das dauert aber meist so 6 bis 8 Wochen nach der Parlamentssitzung, bis man die hat. Also so wirklich erleichtern ist es so, als für den Bürger, der das verfolgen will, dann auch nicht.
Das ist schwierig.
Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig, dann damit umzugehen. Und also
viele Übersetzungen machen auch Schwierigkeiten. Ich meine, man muss sich vorstellen, es gibt in der Nordsee ganz andere Fische als im Mittelmeer. Und natürlich fehlen dann auch die Bezeichnungen dafür. Weil man halt, ich meine, wenn man das Spanische braucht möglicherweise nicht Bezeichnungen für alle Nordseefische, weil die nicht so viel damit zu tun haben. Aber wenn jetzt über Fischfangquoten geredet wird, dann muss man sich natürlich irgendwie behelfen. Und das ist dann schon ein großes Problem, wo es auch viele Missverständnisse gibt. Ich habe es selbst erlebt, als ich mal dort war, da ging es gerade um Fischfang. Und da stockte die Debatte immer, weil auch die Dolmetscher, und zwar auch gerade die wichtigen, von denen dann wieder andere abhängig sind, momentan nicht auf die Schnelle wussten, wie jetzt dieser Fisch heißt. Und dann ist natürlich ein Problem. Da gab es schon ein Problem bei der Übersetzung vom Norwegischen ins Englische, und dann wird natürlich die nächste Stufe noch schwieriger.
Gut, also das Dolmetschen ist ja nochmal eine Ja, ja. Also das simultane Übersetzen das, quasi, das ist ja immer das auch noch eine ganz andere Sache. Das ist ja auch nicht dafür gemacht, nachher irgendwelche genau. amtlichen...
Deshalb sollen wird nur ja das nicht genommen.
Und dann sagt er dann häufig...
nochmal übersetzt.
Das wird, gibt nur ein Fisches, und dann muss man nachher, dann muss ein Fachübersetzer genau. dann Wörterbücher wälzen genau. und gucken, welcher Fisch denn dann gemeint sein könnte. Das ist ja dann auch oft schwierig rauszukriegen, ja, sowas. Ja. Und auch Esperanto-Wörterbücher sind also voll von Bezeichnungen für Tiere und Pflanzen. Ja, ja. Die man ja irgendwie braucht, wenn man sich über sowas verständigen will, die sich nicht so aus irgendwelchen Zusammensetzungen von anderen Wörtern ergeben, sondern da muss man ja, ja mal sehr konkret sein, wie heißt denn das jetzt ganz genau und wo nimmt man das Wort dann her? Ja.
Sicher, das ist natürlich auch mit Esperanto nicht alles gelöst, denn da muss man erstmal gucken, wie heißt da der Fisch. Das Wort gibt es vielleicht noch gar nicht im Esperanto. Und sicher, also das ist nicht ein Allheil, also Esperanto ist dann nicht ein Allheilmittel, aber wenn man sich auf eine Brückensprache geeinigt hätte, welche auch immer, in der Europäischen Union, hätte man sicherlich weniger Probleme, als man jetzt hat.
Also Esperanto wird das sicherlich auch besser, weil man da niemanden vor das nationale Ego tritt. Also, also es wäre wahrscheinlich sehr schwer vorstellbar, dass Deutsch, Englisch oder Französisch sozusagen verwendet werden, weil man da zu viele Befindlichkeiten bei anderen weckt. Und die anderen Sprachen sind ja schon deutlich kleiner. Und werden weniger verwendet. Mhm. Also schon Polnisch gibt es ja mehr Muttersprachler als Spanisch in der Europäischen Union. Und da gibt es also doch, da werden die Sprachen sehr schnell sehr klein, die kann man dann auch nicht benutzen. Und dadurch ist das schwierig, da wäre Esperanto sicherlich eine Hilfe, aber es gehört sehr viel Mut dazu, auf sowas auszuweichen. Ja. Und viele Leute haben sich nie damit beschäftigt und haben eher esoterische Vorstellungen, was Esperanto so sein könnte.
Genau, ja. Das macht es natürlich schwierig, auch in so einem Kontext. Aber ich denke, wenn man sagt, Esperanto als Weltsprache, dann funktioniert es schon als Weltsprache. Denn es ist ja schon so, also es ist jetzt nicht in irgendwelchen offiziellen Gremien, aber wenn also jetzt jemand von uns hier auf so ein internationales Treffen fährt, dann kommt er ja mit Leuten zusammen aus vielen anderen Ländern, meistens sehr vielen Ländern. Ja, und dann kann man sich gemeinsam verständigen. Also da kann man wirklich mit jedem auf so einem Treffen einfach sprechen. Oder ich habe früher, als ich noch jung und unschuldig war, Interrail-Touren gemacht durch Europa, von einem Esperanto-Sprecher zum nächsten, und musste jetzt nicht ganz viele Sprachen lernen und konnte trotzdem halt überall, also damals gab es auch Jugoslawien, da bin ich dann mal länger gewesen, das war überhaupt kein Problem. Ich konnte da, egal wo ich war, immer mit Leuten sprechen und fühlte mich dann auch gleich zu Hause. Und dann noch ein anderer Effekt, als ich dann nach Frankreich zum Studieren ging, da hatte ich auch immer das Gefühl, wenn ich dann bei Esperanto-Sprechern war, und die haben mich dann natürlich auch eingeladen und so, in dem Ort, wo ich war, in Toulouse, gab es dann auch eine Gruppe und dann auch so Leute, die für andere Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Da gibt es so einen Dienst, der heißt Passport à Servo, wo man sich eintragen kann in so eine Liste, so ein bisschen wie Couchsurfing. Da fühlte ich mich dann auch immer irgendwie gleich wie zu Hause. Ne? Das war dann doch vielleicht noch anders, als wenn ich Französisch gesprochen habe, obwohl ich Französisch natürlich auch gut konnte. Gut, am Anfang, wenn man in ein neues Land kommt, hat man da ja sowieso immer noch Schwierigkeiten, selbst wenn man eine Sprache schon ganz gut kann. Und das war eben dann gleich ganz anders auf Esperanto. Und das ist natürlich schon ein Vorteil. Und damit kann man eigentlich auch sagen, dass Esperanto als Weltsprache, eben als Verständigungssprache zwischen Privatleuten recht gut funktioniert.
Ich finde es auch schön, dass man beim Esperanto sprechen und auch lernen dann nicht auf ein Land festgelegt ist. Also,
genau.
Wie du mir auch schon meintest, man sieht, also ich persönlich sehe auch die Welt, seitdem ich Esperanto kann, nicht mehr so in Länder aufgeteilt, sondern einfach als Welt, wo eben auf der Landkarte einmal Linien gezogen worden sind. Aber letztlich leben da überall Menschen und ich kann mich mit vielen von denen auch dank Esperanto verständigen. Und ich bin auch in diesen Reisen nicht so beschränkt, dass ich nur in ein Land fahren könnte, sondern ich könnte eben auch durch viele Länder fahren und dann immer Esperanto sprechen bei den Leuten, die mich dann beherbergen oder die ich treffe.
Ja, ja. Nee, ich denke, das ist auch auf jeden Fall ein Vorteil. Ah, jetzt fragt jemand, warum Esperanto Esperanto heißt. Ja, das wissen wir natürlich alle. Felix, erzähl mal.
Ja, also Esperanto heißt Esperanto, weil der Erfinder, Friedrich Zamenhof, das damals nicht unter seinem eigenen Namen veröffentlichen wollte. Und er nannte es, also eigentlich Internationale Lingvo, die Sprache, also internationale Sprache.
Naja,
und
das als war ja zuerst auf Russisch, also
ja, ja,
die erste Broschüre.
Und er hat eben als Autor Namen angegeben, Doktoro Esperanto. Und irgendwie fanden die Leute Esperanto griffiger als Namen für die Sprache, als
internationale Sprache, ja.
Weil das irgendwie so
beliebig scheint. Internationale Sprache, das klingt irgendwie seltsam, ja.
Ist auch, glaube ich, in vielen Sprachen recht lang als
Begriff. Ja, ja, genau. Ja.
Deswegen ist Esperanto griffiger und das heißt auf Deutsch so viel wie hoffender.
Genau, das war sein Pseudonym. Er hat sich halt Doktoro Esperanto, also Doktor Hoffender, genannt. Dafür gab es verschiedene Gründe. Einmal natürlich die Zensur, aber das wäre weniger das Problem gewesen. Die Zensurbehörde musste das sowieso anschauen. Aber das andere war, glaube ich, auch damit verbunden, dass er ja als Augenarzt arbeitete in Warschau, als jüdischer Augenarzt. Und da hatte er halt die Befürchtung, dass es da irgendwelche Vorurteile gibt. Einmal natürlich Vorurteile gegenüber Juden. Das war sicherlich im späten 19. Jahrhundert ein gewisses Problem. Und auch als Augenarzt hat er ja mit Sprachen nichts zu tun. Und wenn er sagt, was macht ein Augenarzt eine Sprache, dann sagt man doch, naja, komm, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das kann ja nichts sein.
Ja, das ist auch so, dass das natürlich auch keine wirklich wissenschaftliche Arbeit war, weil er ja kein Linguist war, sondern es war eine Hobbyarbeit, die sich mehr so an praktischen Erfordernissen ausgerichtet hat. Und er natürlich auch da Angriffe von Linguisten befürchten musste, die also das auf wissenschaftlichem Niveau kritisieren. Und er wollte eben als Wissenschaftler nicht, also seine wissenschaftliche Reputation im medizinischen Bereich da gleichzeitig mitgefährden.
Genau.
Indem man ihm erfolgt, dass was Halbgares veröffentlicht hat.
Ja, und nachdem da die Öffentlichkeit, auch die Presse, die Publikative am Anfang dann immer berichtet hat über die internationale Sprache des Dr. Esperanto, ein bisschen lang, dann hat man halt irgendwann gesagt Esperanto. Und so hatte dann die Sprache plötzlich ihren Namen. Und das ist auch recht interessant, weil ja wirklich im ersten Buch dieses Wort Esperanto außer im Namen des Verfassers, also im Pseudonym, gar nicht vorkommt. Da ist eben immer von internationaler Sprache die Rede. Und erst später haben dann aufgrund eben dieser Geflogenheiten, dass bereits alle Leute das Esperanto nannten, haben dann die ersten Sprecher der Sprache auch den Namen Esperanto für die Sprache übernommen. Ja, wie war der Verbreitungsweg? Klar, am Anfang, also Zamenhof hatte in die erste Broschüre so einen Coupon reingelegt, wo man sich verpflichten konnte, Esperanto zu lernen, wenn das eine bestimmte Anzahl von Leuten tut. Ich weiß leider nicht mehr, wie viele.
10 Millionen, oder?
10 Millionen, das war jedenfalls eine Zahl, die viel zu hoch gegriffen war, wo man davon ausgehen konnte, dass das nicht gleich passieren wird. Es haben zwar viele Leute diese Coupons zurückgeschickt, man hat dann auch im Nachlass von Zamenhof dann solche Coupons gefunden. Und es gab gleich einen Hype, also relativ am Anfang haben sich doch eine ganze Reihe von Leuten dafür interessiert. Es lag irgendwie in der Luft, es gab ja auch schon andere solche Projekte. Es gab vor allem schon dieses andere Projekt Volapük, was wir vorhin schon genannt haben. Dann gab es auch schon Volapük-Clubs. Und da haben einige, also zum Beispiel in Nürnberg, dann gesagt, ach, das mit dem Esperanto ist irgendwie besser. Und wir schwenken um. Und so ist dann auch der erste Esperanto-Verein in Nürnberg schon vor Urzeiten, wann war das? Ende des 19. Jahrhunderts. Ne?
Ja, ich glaube, die feiern im übernächsten Jahr ein Jubiläum. Ich weiß nicht genau,
ich glaube, dann wird es wahrscheinlich... Ja, vielleicht war es erst 1903, das weiß ich jetzt nicht genau, müsste ich eigentlich wissen.
Nee, ich glaube 1888.
Ja, ja, nee, 1880. Das war ganz früh. Ja. Wie gesagt, es gab ja schon Volapük, das war ganz früh. Und genau, deshalb nächsten Jahr, genau, das war 1888. Also sehr, sehr früh. Und dann erst gab es aber Anfang des 20. Jahrhunderts den ersten Esperanto-Kongress in Boulogne-sur-Mer in Frankreich, wo dann auch sofort, ich glaube, über 2000 Leute hingekommen sind. Und das hat diese Leute auch sehr begeistert, weil man ja nicht wusste, geht das überhaupt, können wir uns überhaupt verständigen.
Also, die haben ja damals keine Tonmedien gehabt, die haben das ja nur schriftlich verbreitet mit so Anleitungen, wie man das ausspricht, ja, aber das haben die Leute dann unter sich eben probiert und die wussten gar nicht, ob der Ungar das so ausspricht wie der Franzose, wie sie sich dann mal getroffen haben. Also die Verbreitung von Sprache so über Entfernung war ja damals noch in den Kinderschuhen und nur wenigen Leuten vorbehalten, das solche technischen Hilfsmittel zu nutzen. Und dadurch war das ja auch so eine Überraschungsveranstaltung. Verstehen wir uns überhaupt oder sprechen wir jetzt alle ganz verschiedene Sprachen oder Dialekte oder die man gar nicht verstehen kann? Und das hat wohl funktioniert.
Ja. Weil persönlich für mich das auch so, weil ich habe Esperanto per E-Mail gelernt und ich wusste auch nicht genau, wie man es aussprechen soll. Ich hatte da auch Sprachbeispiele geschrieben gesehen und dann war es trotzdem für mich sehr erkenntnisreich, als ich dann zum ersten Mal auf so einem Treffen war und Esperanto sprechen wollte und die Leute mich verstanden haben und ich auch sie verstanden habe und wusste, dass die Aussprache, die ich da hatte, irgendwie angenommen wird und auch ich die Leute verstehe. Das war schon, also ja, es geht auch ohne Sprachbeispiele.
Ja, der Hype muss ja auch zu Ende gehen, sonst wäre es ja kein Hype, sonst wäre es ja ein Dauererfolg. Also der große Einschnitt war sicherlich der Erste Weltkrieg, weil auch die Idee der Völkerverständigung damit ein bisschen begraben wurde, weil die Leute, die alle begeistert Esperanto gelernt haben und sich dafür einsetzen wollen, dass man sich besser verständigt, dann doch zur Waffe gegriffen haben und in den Krieg gezogen sind. Ja. Das hat auch Samhoff persönlich sehr getroffen. Der ist ja dann 1917 gestorben, also sozusagen mit dem Niedergang seiner Idee vor Augen. Und das hat auch, dann sind natürlich auch viele Leute gestorben, gerade junge Leute, die sich da begeistert hatten in dem Krieg. Also dadurch hat das erstmal einen schweren Schlag erlitten, von dem es sich dann erst langsam wiederholt hat und dann.
Ja, weil in 20er Jahren war es Esperanto schon ziemlich verbreitet oder
dann,
in Arbeit.
Dann ist auch. Es wieder, aber das brauchte so ein bisschen und dann kam ja gleich der nächste Schlag, dass also die Diktaturen, die errichtet wurden in Europa, da ihre Probleme mit hatten. Das war eben eine Sprache, die man vielleicht nicht gut abhören konnte, weil die kaum jemand sprach. Also konnte nicht gucken, ob die nicht irgendwelche kommunistischen oder konterrevolutionären Ziele verfolgt, je nachdem, ob es rechte oder linke Diktaturen waren, die das dann teilweise verboten haben. Da kam Antisemitismus mit ins Spiel.
Und die waren auch Vernetzt-Sprecher, die hatten Kontakte ins Ausland, was jetzt der normale Bürger vielleicht nicht in dem Maße hatte, weil er eben gar nicht den Bedarf oder die Möglichkeiten hatte, das zu tun. Und deswegen waren die natürlich auch zum Unterlaufen von Propaganda gut geeignet und deswegen oft ein Dorn im Auge.
Ja, da gibt es ein schönes Buch, Die gefährliche Sprache von Ulrich Linz, muss ich da mal als Buchtipp verlinken.
Ja, es gab da sicherlich auch noch andere Sachen, zum Beispiel hat man sich in der Pfadfinderbewegung darauf verständigt, es nicht zu benutzen, obwohl Baden-Powell es empfohlen hatte, so als wenn eine Pfadfindergruppe eine Geheimsprache so haben wollte für ihre Gruppe, was ja so Kinder dann so auch ansprechen kann, hat er gesagt, Esperanto lernen, das wäre einfach zu lernen und dieses Blatt, was man da, das Heftchen, würde nur einen Penny kosten, das könnte man ganz günstig erwerben und schnell lernen und dann hätte man so eine Sprache, aber dem, wo der sonst immer sehr in der Bewegung hoch verehrt wird, hat man sich dann irgendwann entschlossen, das Esperanto abzulehnen. Ich nehme an, dass da auch die antisemitischen Vorurteile der Zeit eine große Rolle gespielt haben. Ja. Und das hat man dann erst so in den Ende 50er, Anfang der 60er korrigiert. Mhm. Aber das war dann zu spät, um das dann da populär zu machen. Das ist da auch nie wieder richtig populär geworden. Obwohl es natürlich heute auch Pfadfindergruppen gibt, die sich mit Esperanto beschäftigen. Das sind aber absolute Minderheiten. Und das Gleiche war eben dann im Kommunismus. Es wurde dann irgendwann wieder erlaubt, nach Stalins Tod, dann, und dann sich liberalisierte, weil man natürlich auch schon zumindest innerhalb der kommunistischen Länder, also zwischen den kommunistischen Staaten, einen Austausch der Bürger im gewissen Maße gewünscht hat. Und da war das eben hilfreich. Da hat man das in einem gewissen Rahmen erlaubt. Sprach irgendwie so einer internationalistischen Idee. Das wurde dann wieder zugelassen, auch dann im Westen. Sicherlich, nachdem
im Westen, also ich glaube,
war es wieder erlaubt und wurde auch gepflegt, aber nie wieder auf dem Niveau, das man vielleicht in den 20ern erreicht hat.
Ja, in den 20ern gab es sicherlich einen Hype. Ja. Und da waren ja noch viele Leute, trotz der Einschnitte durch den Weltkrieg, wo auch viele Leute gestorben sind. Aber es gab halt noch diese Leute, von den vielen, die in den 20er Jahren Esperanto gelernt hatten, auch gerade, glaube ich, in Frankreich war es noch besonders stark, wo es ja dann gleich alles doppelt gab. Es gab die Arbeiter-Esperanto-Bewegung und die bürgerliche Esperanto-Bewegung und so. Also wie gesagt, von dem Hype gab es eigentlich noch genug, weil es eben so viele waren, die dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg das nochmal versucht haben, im Westen zumindest, denn im Osten war es nach wie vor verboten, wieder zu beleben. Und dann gab es also tatsächlich nochmal so einen kleinen Hype, zumindest in Deutschland, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber es wird dann wieder relativiert, dass die Leute dann im Zeitalter des Wirtschaftswunders dann eben andere Interessen entwickelt haben. Und wie gesagt, im Osten war halt das Verbot unter Stalin und danach noch so lange, dass halt da keine Anknüpfung mehr möglich war an die Aktiven aus den 20er Jahren. Und wobei natürlich da auch gerade im Stalinismus viele den Verfolgungen noch zum Opfer gefallen sind. Ja. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Problem gewesen. Und deshalb war es dann, als dann wieder überall in der Welt Esperanto erlaubt war, also in den 60ern, dann eigentlich das schon wieder zu spät da anzuknüpfen. Und dann ist es auch nicht zu diesem großen Erfolg gekommen. Und jetzt werden die Karten natürlich jetzt wieder neu verteilt mit dem Internet und so, hat man natürlich wieder neue Möglichkeiten, die man dann eben auch in den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts noch nicht hatte.
Die werden ja auch genutzt. Ich würde auch sagen, dass die Zahl der Esperanto-Sprecher wieder zunimmt.
Genau.
Also gerade über Internet. Da ist es ja auch besonders praktisch, weil man da sich sowieso über Grenzen hinweg verständigen kann. Also so die klassische Sache ist ja, dass man so eine Brieffreundschaft hat. Ja, also dass man, also um das mit anderen, also nicht nur im eigenen Club zu sprechen, dass man einen Brieffreund hat irgendwo in Japan oder so, und dann schreibt man sich so einmal im Monat hin und her, und die Leute bringen dann den Brief auch mit in den Esperanto-Club, um gemeinsam zu entziffern, was der denn wohl gesagt haben könnte, und hat da Spaß dran. Das ist ja sehr langwierig und etwas altmodisch. Mhm. Und heutzutage hat man ja dann im Internet die Möglichkeit, praktisch jeden Tag mit Leuten zu schreiben, über E-Mail, in Chats oder auch über Skype auch richtig zu sprechen oder andere Formen, Chatrooms zu gehen, also richtig mit Sprache auch zu arbeiten, ohne dass man jetzt reisen muss. Und das ist sicherlich, was dann auch jüngere Leute wieder mehr fasziniert, weil das der schnelllebigen Zeit von heute mehr entspricht.
Mhm. Ja, ja. Und es ist natürlich jetzt auch, die Esperanto-Bewegung hat sich dann auch ein bisschen verändert, weil jetzt halt das Internet eine wichtige Rolle spielt. Also viele lernen das ja im Netz. Und dann ist halt so die organisierte Esperanto-Bewegung, also jetzt irgendwelche Gruppen oder Clubs oder Vereine oder eben auch der Deutsche Esperanto-Bund, vielleicht schlechter aufgestellt in der neuen Situation.
Ja, also es gibt schon oft einmal das Erlebnis, dass man jemanden trifft, der Esperanto spricht, den man vorher nie gesehen hat, weil er einfach das nur im Netz anwendet und gelernt hat. Und der eben auch von den Vereinen zum einen vielleicht wenig weiß, zum anderen auch keine richtige Motivation verspürt, da beizutreten. Mhm. Aber ich denke, dass allgemein heutzutage Vereine es schwer haben mit Mitgliedern. Das ist kein Problem, was nur die Esperanto-Welt betrifft.
Ja. Ja, das ist bestimmt so. Also das denke ich auch. Ja, also in vielen.
Wir werden ja auch so ein bisschen nach der Notwendigkeit gesehen. Also sagt, ja, bringt der Verein mir was? Ja, wenn ich da was machen kann, was ich sonst nicht machen kann, dann gehe ich eben in den Verein. Aber wenn ich das auch so haben kann, dann möchte ich mich hinterher nicht so belasten. Nämlich, das heißt ja normalerweise Mitgliedsbeiträge zahlen, gewisse Verpflichtungen übernehmen. Sonst funktioniert es ja auch nicht. Also wenn dann alle nur Mitglied sind, passiert ja auch nichts. Ja. Und das sind dann so Dinge, die nicht mehr so beliebt sind, so viel Verantwortung zu übernehmen. Auch mit auch so auf eine langfristige Perspektive hin, und dann ist man spontaner und verabredet sich eben übers Internet und macht da was und muss dann nicht so viel Verantwortung dafür übernehmen und so viel Planung betreiben, wie man das in so einem Verein machen muss.
Ja, das stimmt. Ja, die Esperanto Wikipedia könnte man vielleicht noch erwähnen. Die ist ja eigentlich auch ganz wichtig.
Ja, ich habe die, also ich schätze die manchmal mehr als ein Wörterbuch, weil in meinem Wörterbuch manchmal unklar ist, ob der Fisch denn wirklich der ist, den man meint. Und wenn man dann ein Bild in der Wikipedia sieht, dann kann man dann das vergleichen. Ich bin ja so Hobbykoch und habe mir so auf Esperanto-Treffen schon gekocht. Und ist dann häufig sehr schwierig, wenn man so ein Rezept hat. Weil Rezepte sind häufig, auf Deutsch oder Französisch oder Italienisch. Und dann muss man das sowieso schon einmal übersetzen. Aber wenn derjenige dann einkaufen gehen soll, dann nützt ihm das ja auch nichts mit der Esperanto-Einkaufsliste, weil dann das dann auf Dänisch oder Tschechisch ausgeschildert ist. Und das ist dann oft sehr schwierig, so rauszukriegen, was ist was. Und bei der Wikipedia kann man dann sehr schön vergleichen und mal so hin und her klicken, ob dann auch die Bilder so sind, dass die Gemüsesorten ähnlich aussehen auf den Bildern, und rauszukriegen, was ist jetzt wirklich was, und da zuverlässige Angaben zu bekommen. Das finde ich dann immer eigentlich sehr angenehm. Das fehlt in Wörterbüchern ja oft so. Die Grafiken dazu sind selten und wenn, dann oft sehr klein, ja, und nicht so richtig zu gebrauchen.
Ja, ja. Die ist ja auch ziemlich groß, die Esperanto-Wikipedia, ne? 147.000 Artikel, das müsste man mal vergleichen.
Ich glaube, die liegt im Moment so zwischen Dänisch und Slowenisch, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ändert sich ständig, glaube ich, oder?
Ja, die ändert sich ein bisschen. Die Esperantisten waren ein bisschen schneller als die Dänen, aber die Dänen haben jetzt aufgeholt, weil die auch ein bisschen mehr sind. Mhm. Aber so, die war so etwa jetzt gleich groß. Also vor 2 Jahren war das noch so, dass die Dänen etwa, was ich, 15.000 Artikel weniger hatten. Aber die Anzahl der Leute, die das bearbeiten, ist also im Vergleich zu den Sprechern, die es gibt, relativ hoch bei Esperanto. Und dadurch macht das eigentlich ganz gute Fortschritte.
Mhm.
Aber auch da habe ich schon von Leuten gehört, die da so ein bisschen dran gescheitert sind, da was zu schreiben, weil sie sich es nicht geschafft haben, so den allgemeinen Erwartungen der Wikipedianer anzupassen.
Mhm. Ja.
Und oft ist das Esperanto nicht das Beste. Also in Second Life gibt es im fortgeschrittenen Kurs immer mal wieder mal die Übung, wir nehmen uns einen Wikipedia-Artikel vor und machen die Fehler raus.
Mhm. Mhm.
Naja,
aber auf jeden Fall ist Esperanto in der obersten Gruppe, in der 100.000-plus-Gruppe.
Ja, und da sind gar nicht so viele
Sprachen.
Es sind
ganz wenig Sprachen. Das ist eigentlich interessant, dass da eben gleich auch Esperanto dabei ist.
Ja, aber das ist auch so, mein größter Anhaltspunkt für die Benutzung Esperanto ist die Statistik, wie oft die Seiten aufgerufen werden.
Mhm.
Ja, also, dass es viele gibt, das können ja auch eine kleine, sehr aktive Gruppe bewirken.
Ja, oder wie beim Volapük. Es gibt eine Wikipedia auf Volapük, die ist mehr oder weniger automatisch erstellt
worden. Die ist automatisch erstellt worden, indem man Einträge irgendwie, die sind häufig auch so, da steht da nur italienische Stadt, so ganz kurz oder so.
Ja, ja.
Also ohne groß was zu erklären. Also die Anzahl der Leute, die es bearbeiten und wie viele Artikel es gibt, das kann eben eine aktive Gruppe oder auch automatisierte Einträge erreicht haben. Aber die Anzahl der Nutzungen, wie viele Seiten denn da pro Tag aufgerufen werden, die zeigt schon, dass es eben auch viele Leute gibt, die Esperanto benutzen. Ja, und das wird nicht diese Gruppe sein, die Artikel selber erstellt hat. Da werden ja Leute gucken, die eben was wissen wollen. Und das zeigt mir, dass Esperanto eigentlich doch auch ganz gut gebraucht wird, auch im Internet oder gerade im Internet.
Ja, ja. Also ich sehe zum Beispiel gerade in der Statistik, also 3.600.000, also fast 3,7 Millionen Redakteure, wie kann man das Esperanto auf Deutsch? Editierungen oder wie auch immer, sind gemacht worden. Das ist aber schon eine Menge. Also die sind schon aktiv.
Ja, aber auch die Benutzung, wenn man nach den Klicks, die die ja Seiten aufrufen, sortierst, ist Esperanto sehr weit oben.
Mhm.
Und das zeigt, also wenn man das da einordnet, das liegt dann etwa, glaube ich, so bei Litauisch oder in der Ecke rum, welche Größenordnung man so zu erwarten hat. Mhm. Also es ist so etwa in der Größe von diesen baltischen Sprachen, würde ich sagen, scheint es zu sein.
Das ist richtig, ja.
Und dass man so mal so eine vage Vorstellung hat, wie Esperanto denn so benutzt wird. Wo ja auch viele zweisprachig sind, die dann nebenbei noch Russisch oder so sprechen. Und
ja.
Also das ist dann so sicherlich auch ziemlich vergleichbar, die Situation. Und so die Vorstellung zu bekommen, wie viele Esperanto-Sprecher gibt es denn nun irgendwie, ist das, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung, dass man sich das so in der Größenordnung vorstellt. Und Nur, dass die Esperantisten natürlich über die ganze Welt verstreut sind. Mhm. Und nicht in einem Land zusammenleben. Aber so die Größenordnung hat man damit, glaube ich, ganz gut erfasst, weil es sonst ja keine Erfassung gibt, weil man keine bei Volkszählungen ganz selten Sprachen erfasst werden. Oder vor allem so solche Sprachen, nicht, die also da keine Amts- oder Minderheitensprachen sind in dem Land, die werden häufig nicht erfasst. Es gibt, glaube ich, nur Daten aus Ungarn und aus Estland, aber das sind eben Länder, die aufgrund ihrer doch kryptischen Nationalsprache wohl eher dazu neigen, auch, dass man sich mit einfacheren Sprachen beschäftigt, die man dann zur internationalen Verständigung benutzen kann, als in Ländern, wo die Nationalsprache auch mit größerer Wahrscheinlichkeit von Ausländern erlernt worden ist. Mhm. Deswegen lässt sich das nicht so ganz hochrechnen, glaube ich.
Ja, ja.
Ja, und sonst hat man eben sehr wenig Angaben darüber. Und dann wird oft auch nur gefragt, ob die Leute die Sprache sprechen oder nicht, ohne das Niveau richtig abzuschätzen.
Ja.
Das macht die Sache auch immer dann wenig aussagekräftig. Ja. Also es gibt ganz viele Leute, die mal so in Esperanto reingeguckt haben aus Neugier, und man macht ja keine Esperantistenprüfung machen.
Das kann man machen. Also man kann,
ja, man kann Prüfungen machen. Machen.
Ja,
man kann
ja, das Deutsche Esperanto-Institut bietet das zum Beispiel an. Dafür bin ich ja auch verantwortlich. Also man kann das machen. Aber es fehlt halt die Meldepflicht. Ne? Also würde ich jetzt auch nicht propagieren wollen. Aber so eine Meldepflicht für Esperanto-Sprecher hätte natürlich viele Vorteile. Also man wüsste mehr darüber, aber das will man natürlich nicht, klar. Ja. Ja. Ich sehe, wir sind eigentlich so durch mit meinem Programm. Ja, dann danke ich euch für die Teilnahme. Entschuldige mich nochmal beim Stream für die miserable Qualität. Ich glaube, ich habe inzwischen raus, woran es liegt. Nämlich nachdem ich den Firefox abgeschaltet hatte, geht es plötzlich. Also Firefox 5 ist da vielleicht noch nicht so gut ausgestattet. Aber als Podcast sollte es ja keine Probleme geben. Es dauert nur noch etwas, bis der dann auch online kommt. Ja, vielen Dank und
ja, bitte sehr.
Tschüss.
Tschüss,
revido.
Tschüss, revido.